Also ganz ehrlich, eigentlich gibt es echt wenige Momente, wo ich Penetrationssex habe und irgendwie denke, das ist gerade das Geilste überhaupt, was es überhaupt geben könnte.
Dann jedes Mal, bevor ich meinen Partner damals gesehen habe, eine Pilzinfektion gehabt. Jedes Mal. Also mein Körper hat einfach gesagt, kein Bock.
Ich glaube, man kriegt die Lust auch nicht ohne die Unlust. Lust spüre ich ja auch nur, weil davor eine Unlust da war.
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute eine sehr interessante Gästin.
Genau, wir reden heute mit Beate Absalon. Ich frage mich immer, ich habe immer so ein Problem, den Namen auszusprechen. Ich will daraus immer so was Französisches machen, so ein Absalon. Aber Absalon. Ist das eigentlich so, oder?
Nee, ist nicht Französisch. Ich habe einen polnischen Hintergrund, aber es ist jetzt auch kein typisch polnischer Nachname. Insofern darf man damit gerne kreativ sein. Ich finde Absalon sehr schön. Ich sage selber immer Beate Absalon. Mhm. Ja, also, ja. Aber gar keinen. Mach dir da keinen Kopf, genau.
Ich bleib bei Absalon und wenn mich dann jemand fragt, dann sage ich, ja, Beate hat es mir erlaubt.
Ja.
Okay, also genau, wir reden heute mit Beate Absalon und zwar mal über so ein bisschen untypisches Thema für uns vielleicht. Genau, und zwar geht es heute mal, ja irgendwie auch zumindestens, über so keine Lust auf Sex. Würde ich sagen, könnte man sagen. Und genau, und Beate, du hast ein Buch geschrieben, dieses Buch Not Giving a Fuck, wo vielleicht einige von euch da draußen schon mal von gehört haben. Da wird irgendwie gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch so drüber geredet in der Szene. Und unter anderem bist du auch Kulturwissenschaftlerin und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, promovierst du gerade zu der Vermittlung von Einvernehmlichkeitspraktiken anhand queer-feministischer Workshop-Formate und dieser Szene irgendwie, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Das ist richtig, genau. Gerade kontempliere ich noch so ein bisschen, mache ich diesen Doktor noch zu Ende, schreibe ich einfach weiter populärwissenschaftlichere Sachbücher, genau, wie geht es weiter? Aber theoretisch schreibe ich da noch dran, richtig.
Ah ja, genau. Und du gibst auch Workshops, du bist Teil von, da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es richtig ausspreche, Lumen Dark, würde ich sagen.
Richtig, sehr gut. Ja, okay. Ja, so würde ich es auch sagen, ja.
Okay, genau. Und da gibst du auch Workshops rund zum Thema Sexualität und unter anderem, glaube ich, auch so Orgienformate, wo ich dann auch mal sehr gespannt bin, vielleicht nachher zu erfahren, wie das dann zusammenpasst mit dem eigentlich not giving a fuck anymore. aber Orgien sind noch drin, so. Ja. Yeah. Also schön, dass du da bist, Beate. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
Richtig schön.
Ich habe auch tausend Fragen. Ich war auch so, ich glaube, ich habe Lenia jetzt schon so dreimal genervt. Lenia, wir müssen über Unlust reden. Eigentlich ist ja Lenia immer die sagt, wir müssen über Unlust reden. Aber jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich irgendwie mehr darüber reden möchte. Und deswegen finde ich es einfach richtig gut, dass wir jetzt zu dritt über Unlust reden können.
Yes. Ja, sehr schön. Lust auf die Unlust. Sehr gut.
Vielleicht können wir ja direkt so einsteigen. Also, was ist eigentlich Sex? Wie definierst du eigentlich Sex? genau, dass wir das erstmal so als Grundlage schaffen, bevor wir dann schauen, was ist dann eigentlich keine Lust auf Sex? Muss man ja irgendwie wissen, was ist denn eigentlich Sex?
Ja, wow, damit steigen wir auch direkt ein in das ganze, dieses ganze Sumpfige und Chaotische, was mich an dem Thema auch so umtreibt und was ich beim Schreiben auch so zum Haare raufen fand. Weil, genau, also kurzum, ich habe darauf keine eindeutige Antwort und ich finde das Umkreisen und Fragen und die Unklarheit, dass sie voll dazugehört. Und ich glaube, das war auch für mich so ein Motor, warum ich dieses Buch schreiben wollte, weil für mich, ich glaube, meine Definitionen von Sex oder was ich darunter fassen wollte, konnte, dann immer wie so mein Leben lang geclasht hat mit dem, was so gemeinhin unter Sex verstanden wird. Oder dass ich so Kleinigkeiten in Gesprächen mit Freunden dann sagen, die, ja, dann hatte ich ein Date und dann hatten wir Sex. Und dann hatte ich immer diesen Drang zu sagen, aber was genau habt ihr denn gemacht? Was bedeutet das genau? Was war denn da? Aber dann gab es immer so ein Schweigen darüber. Oder dass ich selber dann irgendwie dachte, in meinem Leben gibt es lange keinen Sex. Aber mein Leben, ich habe es als sehr lustvoll und verspielt wahrgenommen, sehr sinnlich. Aber ich hatte dann in so Freundschaftsgesprächen, wo es dann eben viel auch um so Sex in the City Talk irgendwie geht, das Gefühl, ach, ich kann dazu gar nicht so richtig was beitragen und es ist noch nicht der richtige Sex, aber eigentlich will ich mich auch nicht so unterordnen, sondern dachte eigentlich, da gibt's einen Haufen an Perversen herumtollen und herumspielen. Aber bevor ich das erklären kann, diesen Freundeskreisen, was ich da genau mache, habe ich darauf lieber verzichtet und habe dann sehr viel geschwiegen. Genau, also vielleicht so kurzum würde ich sagen, meine Definition wäre sehr, sehr groß. Gemeinhin wäre sowas wie, ne, richtiger Sex ist irgendwie auch, wenn Penetration dazu gehört oder Gefühle wie Geilheit. Und ich glaube, ich habe so einen großen Drang, das Feld weiterzumachen, auch für mehr Gefühle als nur Lust und Horniness, sondern das im Raum des Sexuellen, was auch immer das ist, eben eine Vielfalt an Gefühlen, auch sowas wie Langeweile oder Unlust auftauchen kann oder auch sowas wie Unsicherheit oder Sentimentalität, Melancholie. Also dafür mehr Raum zu machen und dass die Praktiken eigentlich unendliche Arrangements an Körpern auch umfassen können. Genau, also so ein großes Plädoyer für selbstbestimmte Definitionen und ruhig ein großes Feld und dass eben die Unlust auf jeden Fall auch dazugehört zum Sexuellen, zum Raum des Sexuellen, so wie die Nichtsexualität oder Asexualität oder Phasen, wo man mal voll drauf verzichtet. Und das ist eben, ich beschreibe das im Buch wie so, es ist wie so die Ansichten auf Mount Fuji, so verschiedene Ansichten auf einen Berg und dass man nicht nur auf eine, von einer Richtung drauf schauen kann, wo es eben orgiastisch ist und toll und wo es flutscht und alles gut ist, so diese Idealbilder von Sex, sondern alle Perspektiven dazugehören und alle Perspektiven diesen Berg ausmachen und Nichtsexualitäten, Asexualitäten, Unlustigkeiten eben auch dazugehören. Genau. Habt ihr Definition von Sex?
Ich finde es total spannend, weil Lenia und ich machen ja schon seit jetzt mittlerweile 5 Jahren diesen Podcast und sind auch schon relativ bald dann drauf gekommen, dass ja nicht Penetration an sich jetzt der Sex ist. Ja. Aber es ist echt so krass, wie stark man, glaube ich, schon geprägt ist, weil ich habe immer noch in meinem Kopf, Sex ist Penetration, obwohl wir das selber immer predigen, dass es nicht so ist. Und ich stelle mir auch in meiner eigenen Partnerschaft, denke ich auch schon manchmal so, ah ja, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Sex? Und oder haben wir überhaupt genug Sex? Und dann denke ich auch wieder nur an die Penetration und denke gar nicht dran, ah, da haben wir ja rumgemacht, ah, da haben wir das und das gemacht. Und als du gerade gesprochen hast, ist mir auch eingefallen zum Beispiel, dass ich in letzter Zeit auch öfter mal Momente habe, wo ich Penetrationssex habe, also auch vor allem im Job oder so, als Escort, wo ich dann irgendwie mit von einer Person oder zum Beispiel auf einer Person bin und die so penetriere, also nicht penetriere, sondern ich halt auf ihr reite so. Aber als so einen aktiven Part habe, zirklosiere. Genau. Und das fühlt sich dann aber manchmal eher an wie Sport und gar nicht unbedingt wie Sex. Und dann habe ich dann wieder Momente, wo ich zum Beispiel von jemandem so richtig krass so massiert werde, so an meinem Po oder so und an meinem ganzen Körper. Und das fühlt sich dann richtig krass an wie Sex. Also es ist irgendwie eigentlich schon total klar, dass es irgendwas sein muss, vielleicht eher Sex als Definition, wie fühlt sich das für mich an, kann irgendwie zum Beispiel mit jemandem zusammen Erdbeeren essen, sich anfühlen wie Sex oder kann so eine Massage irgendwie sich mehr anfühlen wie Sex als penetrativer Sex sich anfühlen kann wie Sex.
Ich hab auch, also für mich ist es gerade ehrlich gesagt voll das große Thema, weil ich auch, ich sag mal so, ich bereite eine Folge vor, die wir in spätestens 3 Jahren oder sowas werdet ihr hier in dem Podcast hören. weil ich mich nämlich tatsächlich gerade mit so verschiedenen Wellen von Feminismus irgendwie so beschäftigen will und halt Sexpositivität und Negativität und gerade dazu auch Alice Schwarzer lese, die ja eher so eine sehr sexnegative Ausrichtung hatte oder hat. Und irgendwie deswegen gerade für mich dieses ganze Thema irgendwie noch präsenter ist und ich jetzt zum Beispiel auch so, aber auch durch andere Sachen, zum Beispiel auch beim Frauenfestival, wo ich irgendwie mehr wieder mit so Spanking und sowas in Berührung gekommen bin, irgendwie so gemerkt habe, also ganz ehrlich, eigentlich gibt es echt wenige Momente, wo ich Penetrationssex habe und irgendwie denke, das ist gerade das Geilste überhaupt, was es überhaupt geben könnte, weil ich glaube ich trotz, also ich genieße Penetrationssex total oft ultra doll und gleichzeitig, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, würde ich gerade lieber einfach nur gespankt werden oder würde ich gerade lieber eine Massage bekommen, dann, oder würde ich gerade jetzt in letzter Zeit, ich habe gerade Bachata tanzen für mich entdeckt, würde ich lieber mit jemandem eng umschlungen Bachata tanzen, dann wären, glaube ich, meistens die Antworten eben genau eher Zweiteres. Mhm. Und das ist dann halt die Frage, wäre, also ist das dann eigentlich eher für mich Sex so? Mhm. Und dann frage ich mich aber, was ist denn dann eigentlich kein Sex? Also wenn wir jetzt sagen, jedes Spiel kann ja irgendwie Sex sein, ne? Also ich kann irgendwie meinen Partner am Fuß lecken, weil ich liebe die Füße von meinem Partner halt abgöttisch. Das ist dann irgendwie Sex. So, und Erdbeeren essen ist für Luisa Sex und für mich ist dann Bachata tanzen Sex und so. Und wenn wir das alles mit reinnehmen, wo hört dann Sex eigentlich auf? Also könntest du das definieren?
Da hätte ich super Lust, wie nochmal so rauszuzoomen und zu sortieren und so ein. Irgendwie scheint es ja so ein Bedürfnis zu geben, sich dieses Label von Sex nicht wegnehmen zu lassen oder jemandem anderen zu überlassen, dass diese Person definiert, das ist die richtige Form von Sex und man fühlt sich dann wahrscheinlich exkludiert. Und ich glaube, unser Gespräch, das so versucht, diesen Raum größer zu machen, ist so ein, nimm mir das nicht weg, weil an Sex, also wir könnten ja sagen, gut, dann lassen wir es los, dann ist Sex euer kleines Feld. Dann benennt es so und wir haben hier den Spielraum der Genüsse und wir nennen es irgendwie anders. Aber irgendwie gibt es ja dieses Bedürfnis von, nein, wir wollen das auch für uns reclaimen quasi. Und das könnte was damit zusammen, also könnte damit zusammenhängen, dass wenn man das so machen würde, habe ich den Eindruck, würde man sich selber ausschließen von so einem großen Narrativ des Menschlichseins, oder? Wenn doch immer gesagt wird, so Sex ist das, was uns erschaffen hat. Sex ist irgendwie eine Lebensenergie. Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Sex macht uns als Menschen irgendwie voll aus. Dann wollen wir uns davon halt nicht quasi als Unmenschen irgendwie raus exkludieren lassen. Oder darin steckt, glaube ich, auch das Bedrohliche, wenn man merkt, fuck, das, was alle oder was ich gelernt habe, was Sex ist, funktioniert für mich nicht oder darin hängen gar nicht so sehr diese großen Versprechen oder die lösen sich für mich nicht so richtig ein. Was mache ich jetzt? Und dann gibt es, glaube ich, so ein Versuch der Redefinition oder dass man die Definition einfach größer macht. Was erstmal ja total interessant ist, dass man diesen Begriff doch nicht aufgeben möchte, weil er, glaube ich, so viel mit unserem Selbstwert, mit unserem Menschsein eigentlich so richtig zu tun hat. Ja, das ist was damit.
Wobei ich gerade irgendwie glaube, vielleicht würde ich sogar entspannt finden, wenn wir wirklich so ein bisschen, ich sag mal, zurück dahin gehen von Sex ist halt einfach Penetrationssex und das ist quasi jetzt so, nennen wir halt diese eine Sache. Und ich mochte gerade dieses Wort, was du genannt hast, total gern, was hast du gesagt, Spielraum der Genüsse oder so? Also ich habe auch überlegt, kann man es nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ekstase, Übungsraum oder keine Ahnung, also das ist so, weil dann hätte ich auch gar nicht mehr diese Schwierigkeit, das irgendwie benennen zu müssen, was ich da mache, sondern ich sage halt, ja, ich gehe heute Abend wieder in meinen Spielraum der Genüsse und ich habe halt keinen Sex, so, wenn wir einfach Sex als Penetration, also wenn wir quasi einfach das wieder als so mechanische Sache halt definieren und der Rest ist halt einfach Spielraum der Genüsse irgendwie.
Ja. Weil Menschen brauchen ja auch irgendeinen Begriff für, also man braucht ja einen Begriff für alles. Also es gibt ja so diesen Aufreger eigentlich, dass es keinen Begriff dafür gibt, wenn man genug getrunken hat oder so. Ich habe mich, also mindestens einmal im Jahr unterhalte ich mich mit jemandem, wo es dann irgendwie heißt, wie heißt es eigentlich, wenn man satt ist, aber nicht im Sinne von satt, sondern genug getrunken hat. Also man braucht ja irgendwie so für alles einfach eine Definition und einen Begriff. Und ich finde, Sex ist ja für viele auch, oder das reißt ja auch Leute total aus ihrer Gewohnheit und so, wenn man plötzlich anfängt zu sagen, ja, aber Sex ist ja jetzt alles und dann sind die Leute einfach auch nur total verwirrt und denken so, ach Mann, jetzt komme ich gar nicht mehr zurecht. Und irgendwie ist es ja vielleicht auch gut, deswegen finde ich, Lenia, was du sagst, eigentlich gar nicht so dumm, dass man sagt, okay, vielleicht sollten wir dann dabei bleiben, dass Sex halt irgendwie sehr klein gefasst wird und alles drumherum dann definieren oder so weiter definieren. Andererseits schließt man dadurch eben auch Leute aus, die jetzt faktisch keinen penetrativen Sex mehr haben können, die dann aber das, was sie tun, schon sehr, sehr wohl als Sex bezeichnen wollen. Mhm. Und so, das ist dann so ein bisschen schwierig, weil, was du ja auch sagtest, Beate, dass man sich ja auch, in dieser Gesellschaft auch mit einbezogen fühlen will, weil man auch sagen will, ich habe aber auch Sex oder so. Sonst können hier alle Menschen, die nicht penetrieren können, nie mehr sagen, ich habe auch Sex. Also das wäre ja auch schlimm.
Stimmt. Aber noch ein Vorteil davon wäre, ich hatte letztens wieder so eine Situation, wenn jemand mich so fragt, ja, worauf hast du heute Lust? Und ich will irgendwie sagen, ja, ich habe Lust auf darauf und darauf, aber ich habe heute nicht so Lust auf Penetrationssex. Und das ist dann immer in so einer Stimmung, wo ich eh schon so voll so, ah, und dann dieses Wort Penetrationssex zu sagen, ohne sich dabei zu verhaspeln. So, das ist einfach unmöglich. Und das wäre richtig geil, wenn ich einfach nur sagen müsste, ja, ich habe heute Lust auf Spanking und dies und das, aber kein Sex. So, dann wäre eigentlich für mich wäre das super. Also, aber ja, stimmt, ihr habt einen guten Punkt, dass es halt, ja, schöner ist, wenn Leute quasi auch sagen können, ich habe aber auch Sex, auch wenn es nicht diese Art von Sex ist, ne?
Ja, ist, glaube ich, echt die Frage von, welche Strategie will man irgendwie fahren? Weil wenn man dieses Wort halt immer wieder benutzt, darin geht ja einher wie so ein inflationärer Gebrauch und dass eine Sache alles und nichts meint. Und das ist ja eigentlich auch spannend, dass wir von Sex sprechen. Das ist ja noch gar nicht so alt. Das ist quasi ab dem 19. Jahrhundert erst so losging, dass wir von unserer modernen Sexualität so sprachen. Aber das erste Mal, dass Sexualität oder Sex aufkam, kam aus der Botanik. Da ging es dann wirklich eher um Fortpflanzung und Genetik und blablub. Und insofern meint es eigentlich so als wissenschaftlicher Begriff, und es war ja mal ein wissenschaftlicher Begriff, streng genommen Fortpflanzung, so Erbgutweitergabe. Und dann mit der Zeit ist genau das passiert, dass von sexueller Kultur gesprochen wurde und eben BDSM-Praktiken oder sexuelle Fantasien oder Sexting eben auch dazu gehört, was nicht zu Fortpflanzung unbedingt führt. Aber das finde ich interessant, dass man sich nochmal erinnert, das ist noch gar nicht so alt wie die Menschheit, sondern das vorher auch zu anderen Zeiten, in anderen Kulturen eher von Erotik vielleicht die Rede war, von Sittsamkeit, von Anstand.
Stimmt,
oder
Erotik ist.
Oder? Ja, Erotik ist gar nicht
Erotik
ein
total ist so ein gutes
hilfreicher
Wort,
Begriff.
Lass uns einen erotischen Abend haben.
Ja, wobei ja sogar da eben auch wieder, also wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendwie ein Playfight oder sowas denke, oder ich hatte letztens so eine, also wieder so eine ultra krasse Erfahrung, da war ich in Berlin bei so einem Connective Movement, heißt es, das sowas ähnliches wie Contact Impro, aber so als Gruppe, und das war einfach wie so ein Drogenrausch für mich eigentlich. Und auf jeden Fall, würde ich sagen, war die krasseste Orgie, auf der ich bisher war. Und die war aber nicht, die war nicht erotisch. So, also, und trotzdem war das für mich halt, wenn man sagt, Spielraum der Genüsse oder ich weiß nicht, was es war, aber es war auf jeden Fall irgendwas, was ich auch irgendwie mit Sex verbinde oder auf jeden Fall mit Ekstase. Vielleicht ist Ekstase noch, würde für mich vielleicht noch stimmiger sein als Erotik oder so.
Ja, ich glaube deswegen in dem Untertitel von meinem Buch, der ewig lang ist, weil das Teil dieser Reihe ist, wo das Buch erschienen ist, also gesellschaftlichen Zwang überwinden und lebendige Intimität finden, dass ich mich auf dieses Lebendige immer wieder zurückkomme und das eben auch, wie meine Einsicht war von, warte mal, immer da, wo es nicht klappt, in dem Sinne, dass man sich an seinem Ideal erfolgreicher Sexualität orientiert, wo eben Unlust aufkommt, Impotenz, Erektionsschwierigkeiten, Vaginismus, Verkrampfung, Angststörungen, was auch immer aufkommt, wenn man sich denkt, ich habe irgendwie Sexualstörungen in Anführungsstrichen. Und so ganz ehrlich, wenn ich mich darauf einlasse, dann ist da ja etwas, dann ist da ja trotzdem Leben. Und wenn ich mich darauf einlasse, ist es ja trotzdem lebendig. Und geht es nicht darum? Also ich bin immer wieder auf dieses, geht es nicht eigentlich darum? Geht es darum, dieses Bild zu erfüllen? Und dann zack, okay, check, ich hatte Sex. Und zwar so, wie es vorgesehen ist. Oder nicht eher so ein, was auch immer mein Körper gerade mitbringt oder unsere Situation an Ressourcen mitbringt. Da die Lebendigkeit zu finden, auch in den Taubenstellen, auch in dem Scheitern, im Vermeintlichen, womit man ja voll viel machen kann und auch voll mit spielen kann. Ja, insofern Ekstase im Sinne von, oder auch Eros als Lebenskraft, die einfach fließt, so vitale Energie, da wäre ich so voll dabei, ja.
Ja, nach der Definition ist ja dann vielleicht die nächste Frage und auch die du in deinem Buch stellst, die ich bei Frauenretreats auch immer stelle und da voll oft Frauen mir so feedbacken von, ach ja, cool, das habe ich mich eigentlich noch nie gefragt, ist so diese ganz simple Frage, warum habe ich eigentlich Sex? Und ich, ja, vielleicht beantworten wir erstmal die Fragen, bevor ich sage, was ich daran interessant fand, weil du hast in deinem Buch da so drei Fragen, wo du, glaube ich, dazu aufforderst, so, hey, schreib einfach mal auf, was dir dazu einfällt. Und ich dachte, Luisa und ich könnten das ja einfach mal jetzt so live quasi machen.
Oh, wie schön.
Genau, oder vielleicht kannst du ja auch sogar mitmachen, würde mich und die Fans da draußen bestimmt auch interessieren. Genau, die erste Frage ist, Luisa, vielleicht magst du ja anfangen, wenn du Sex praktizierst, warum? Und wenn du keinen Sex praktizierst, warum haben andere Sex? Was denkst du? Ich glaube, Luisa, ich habe die Vermutung, dass du Sex praktizierst. Deswegen finde ich vielleicht die erste Teilfrage interessant.
Ja, ich praktiziere sehr viel Sex. Warum? Okay, erstmal auch natürlich, ich würde sagen, es ändert sich ja dauernd. Also ich habe schon das Gefühl, so einmal pro Woche habe ich eine andere Meinung. So, Lenia kennt es wahrscheinlich auch schon von mir, wo ich dann wieder so sage, nö, eigentlich will ich es jetzt ganz langsam und dann wieder, jetzt will ich es wieder ganz schnell. Also es ändert sich auch total, deswegen ändert sich auch das Warum ich Sex habe, irgendwie auch relativ oft. Und ich würde jetzt mal sagen, also einmal natürlich aufgrund meines Berufs habe ich Sex. Dann irgendwie aus Neugierde. Also ich habe irgendwie jetzt öfter festgestellt, dass ich irgendwie ganz oft denke, boah, wie wäre das wohl, mit der Person Sex zu haben und so. Und dann stelle ich mir das so vor, dann bin ich ultra neugierig und dann will ich es halt machen. Also Neugierde, Beruf dann natürlich irgendwie, um sich so emotional zu verbinden mit seinem Partner und dann so eine, irgendwie, ich finde schon, dass man darüber auch irgendwie so eine andere Art, also ich jedenfalls habe darüber eine andere Art von Verbindung nochmal. Ich finde es aber auch richtig schön, so meinen Partner so in Ekstase oder so zu sehen und bin dann gar nicht unbedingt, dass wir dann wirklich so penetrativen Sex haben, sondern ich finde es irgendwie auch voll schön, so ihm irgendwie was zu geben, dass er dann irgendwie so einen ekstatischen Moment hat oder so. Das ist ja dann auch Sex oder vielleicht auch nicht, je nach Definition. Warum noch? Also ich glaube auf jeden Fall auch so, irgendwie um so abzuschalten, weil manchmal, wenn ich sehr gestresst bin, finde ich, ist so ein richtig rougher, harter Sex sowas, was mich komplett resettet. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil davon. Und da natürlich für diese orgiastischen Gefühle, die man hervorrufen kann. Und auch, ja, also ich glaube seltenst eher so wegen selbst, wie nennt man sowas, dass man bewundert wird oder, weißt du, was ich meine, so Bestätigung oder so, das würde ich sagen, sehr selten. Ich frage mich, ob das früher häufiger war, aber ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern. Genau, das ist meine Antwort auf die erste Frage. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas dazu vergessen habe. Beate, wie ist es denn bei dir? Weil hast du das offiziell in deinem Buch eigentlich beantwortet?
Frecherweise nicht. Ich habe mich dann eher geguckt, was haben denn ganz viele andere dazu gesagt und so ein bisschen zusammengetragen. Als sowieso wissenschaftlich habe ich mich im Hintergrund gehalten und fand es aber super spannend, dass die Antworten so vielfältig waren von es macht irgendwie Spaß, wo ich mich, glaube ich, auch zuzählen würde, bis hin zu, und dann, ich habe mich in sehr vielen wiedergefunden von ich habe Regelschmerzen und dann habe ich Sex oder eben auch Selbstbefriedigung, damit ich besser einschlafen kann und irgendwie den Schmerz weg orgasme. So irgendwie so fuck the pain away, so in die Richtung, das kenne ich sehr gut. Und für mich selber jetzt aber, um das zu beantworten, würde ich sagen, das ist auch ein Grund, weshalb ich so viel keinen Sex habe in dem Sinne, ist, weil ich auf ganz viele dieser Gründe keinen Bock habe oder merke so, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Aber wenn ich dann da reinkomme und dann sonst oft wie so ganz elaborierte Szenen, auch eher, ich habe ganz viel eher BDSM-Sex, würde ich sagen, auch gerne kombiniert mit so tänzerischen Elementen. Deswegen bin ich viel in so Szenen unterwegs, in denen auch Contact Improvisation mit Kinkiness irgendwie so fusioniert. Und weiß ich nicht, dann denke ich an eine Szene, wo ich mit jemandem getanzt habe und den ganz viel geboxt und getreten habe. Und das war aber so, das ging über Stunden gefühlt. Und das war so eine Möglichkeit, wie in so eine Trance zu kommen und diese high-focused, völlig im Hier und Jetzt sein. Ich will die Person nicht verletzen. Ich will mich selber auch nicht verletzen. Also immer gucken, wo trifft es irgendwie. Und dann war es eher wie so ein Martial Arts Dance, wo wir aber in sowas reinkommen, wir bekämpfen uns nicht, sondern wir wickeln uns eben in diese Schmerztrance und in diese Machttrance und die Person ergibt sich mir so und davon bin ich dann so berührt, dass sich jemand so mir zu Füßen wirft und ich reintreten darf. Irgendwie so ein, oh wow, was passiert da eigentlich? Genau, also ich glaube, was mich da reinzieht, ist diese Möglichkeit, wie du es gerade auch gesagt hast, alles zu vergessen, den Kopf abzuschalten oder den Kopf nur auf so eine, ich fokussiere mich auf diese eine Sache, diese Pollution, den Rausch an tausend Gedanken weg und hin. Ich bin jetzt genau hier mit dir. Ich gucke, was als nächstes passiert. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert und muss so ganz, ganz bewusst und achtsam sein. das genieße ich sehr. Und warum, würde ich wieder sagen, weil in den Momenten ich mich so übelst lebendig fühle und auch mich in ein Gefühl von, ich meine, in dem Moment fühle ich mich sehr, sehr machtvoll. Ich spüre auch eine große Verantwortung. Ich finde diesen Tanz von, ich könnte dich jetzt wirklich kaputt machen, ich mach's aber nicht. Also auch wie so, ich komme dann etwas dran, was so auch ein bisschen hässlich menschlich ist, also in so sadistische Gefühle und diesen ehrliches, ganz ehrlich, es wohnt auch in mir selber drin und ich klopfe da an, aber ich gehe da nicht völlig rein, sondern bleibe in dem Raum, wo wir beide daran Genuss finden und nicht uns kaputt machen und danach liegen wir uns in den Armen und trinken Kaffee oder essen ein Käsebrot und ist so, ja, das war voll schön, dass ich auch diese Kontraste total liebe, weil sich darin auch wie so eine Vielfalt von Miteinander äußert. Genau, also eigentlich so, warum halt so auch zusammen Zeit zu verbringen. Und das habe ich aber auch, wenn man zusammen Kunst macht oder Kunst konsumiert oder so, oder zusammen was isst oder die Erdbeeren isst. Nicht effizient miteinander sein, nicht miteinander funktionieren müssen, sondern einfach nur echt eine schöne Zeit miteinander haben, die nicht verwertet wird. Das ist mir sehr wertvoll, warum ich Sex habe.
Das ist wahrscheinlich voll das Idealbild, denke ich gerade, weil ich habe so die Vermutung, dass bei 90% der Menschen Sex genau dieses ist, effizient sein müssen und miteinander funktionieren müssen. Also funktionieren ist ja ganz wichtig beim Sex irgendwie so. Ja, bei vielen Menschen, glaube ich.
Ja, das waren ganz viele der Antworten, auf jeden Fall.
Beate, ich habe noch eine Frage. Du hast am Anfang gesagt, dass du oft keinen Sex hast, weil du keine Lust auf die Gründe hast. Was meintest du damit? Hast du manchmal keinen Sex, weil der Grund dafür, warum du den Sex jetzt haben würdest, für dich nicht in Ordnung ist?
Nicht im Sinne von nicht in Ordnung, sondern im Prinzip das, was Lenia jetzt gesagt hat, auch so ein, weil ich jetzt funktionieren will, weil ich denke, wir müssten das irgendwie haben. Ich meine, ich hatte auch das Buch ist auch geschrieben aus meiner eigenen Biografie von dem, was ganz gängig ist, nichts Besonderes, in einer Beziehung sein und Sex hinter sich bringen, weil man meint, es gehört ja dazu, zum Beispiel. Und dass ich da einfach schnell gemerkt habe, was ist das, dieses entfremdete Gefühl? Ich habe mich trotzdem überwunden, es zu machen, weil es sich gehört. Ohne, dass wir beide so unbedingt wollten, sondern eher so ein schlechtes Gewissen im Hintergrund. Ah ja, man müsste ja eigentlich mindestens einmal die Woche, jetzt war schon länger nicht mehr, jetzt müsste ich mal wieder initiieren, um eine gute Partnerin zu sein. Also diese ganzen Gedanken von Idealbildern, dass ich mir das wie zu oft angetan habe und dann, sobald ich merke, dass das taucht wieder ein, also oder das ist wieder in mir, dann ist es so ein bewusstes, nee, dann schiebe ich den Sex in dem Sinne weit von mir und gucke, gut, was machen wir stattdessen oder wie gehe ich dann damit um? Genau. Also nicht mehr sich zu überwinden.
Das ist super interessant, weil ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so und wir waren, glaube ich, Lenia auch und ich auch schon in dieser Situation, wo wir das gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie sehr viele Leute schon in diesen Situationen waren oder auch sind. Ja, müssen wir dann drüber reden, wenn es dann um die Unlust geht. Ja, und Lenia, was ist bei dir so was ist deine Antwort darauf? Warum hast du Sex? Sagst du das dann in den Frauenretreats auch jedes Mal wieder? Das heißt, du kannst das jetzt so runterrattern als Liste oder?
Ich mache die Übungen, die wir dazu machen, dann immer mit und es ändert sich tatsächlich dann auch jedes Mal so. Und ich habe auch ein bisschen anderen, also ich habe da so ein, bei mir geht's da dann viel um so Bedürfnisse, so eine bestimmte Definition auch von Bedürfnissen und die gucken wir uns da an. Also es ist nochmal so ein bisschen anders, als das auch in deinem Buch gemacht wird, Beate. Aber genau, wenn ich jetzt das jetzt so beantworten müsste, dann also einmal auch finanzielle Gründe. Übrigens hat mir das auch auf der Liste, glaube ich, gefehlt, Beate. Du hast in dem Buch ja so eine lange Liste von Gründen und es hat mich total gewundert, weil ja jetzt nicht nur Sexarbeitende, sondern also dass auch einfach die Realität, glaube ich, von vielen Frauen auch immer noch ist, dass sie halt finanziell irgendwie von ihrem Partner abhängig sind. Oder vielleicht bin ich da auch nur gerade versaut, weil ich halt gerade Alice Schwarzer von 1970 oder wann das war lese. Und da einfach nur, also der Grund ist einfach finanzielle Gründe irgendwie so.
Ja, Sugar Dating ist aber jetzt auch nichts Ungewöhnliches heutzutage.
Sugar Dating oder selbst wenn es nicht offiziell ist, ne? So, ich suche mir halt einen reichen Mann und also genau, ist ja auch irgendwie ein Grund.
Was ja auch voll fein, was ja auch in Ordnung ist.
Wenn man das nur möchte. Genau.
Mit den Umständen klarkommen, auf jeden Fall. Ich glaube, es gab diese 237 Gründe mit dieser Y-Sex-Studie, da fällt das auf jeden Fall. Und dann, genau, weiß ich nicht mehr, ob ich etwas in die Richtung dann auch reingepackt habe oder nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall, gehört dazu.
Ja. Genau, also bei mir ist es halt einmal das natürlich, eben auch das Berufliche. Und Und dann, ja, tatsächlich, also das hat mich schon ehrlich gesagt auch so ein bisschen schockiert, weil man denkt ja immer so, ich werde jetzt langsam 30 und beschäftige mich so viel mit Sex und jetzt mittlerweile bin ich da schon von allem geheilt und sowas. Und ich habe aber jetzt gerade so eine Phase, wo ich eigentlich eher so einen Single-Lifestyle führe, weil ich mit meinem Partner eine Fernbeziehung habe und wir uns jetzt wirklich nur ziemlich selten sehen, also vielleicht so alle 6 Wochen oder so. Und ich merke einfach gerade, dass ich das extrem doll genieße, dass es nicht mehr die Normalität ist, dass ich Sex habe. Also, weil das war halt, seit ich das erste Mal hatte, war ich eigentlich fast durchgängig in Beziehungen. Außer einmal so ein Jahr und in dem Jahr hatte ich auch einfach gar keinen Sex und habe es auch null vermisst. Und ich merke gerade so, dass mich das extrem, eigentlich so extrem erleichtert, weil ich halt doch eben, also ein Grund, warum ich Sex hatte, ist einfach, weil ich dachte oder denke, es gehört dazu. Es ist irgendwie, und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, so dieses, es tut einer Beziehung auch gut, wenn man irgendwie regelmäßig Sex hat. Genau. Mein Partner wünscht sich das mit mir konkret auch, weil er in mich verliebt ist und mich sexuell begehrt. Und dann, wir sind zwar poly, aber es ist jetzt auch, also er würde, also genau, es kann sich jetzt auch nicht einfach nur mit anderen ersetzt werden oder so. Ich glaube, das waren einfach viel so Gründe. Und dann schon auch, weil es mir Spaß macht. Und da habe ich aber eben jetzt so diese Entdeckung gemacht, es macht mir Spaß, Sex zu haben, aber tatsächlich eben in den meisten Fällen, wenn man mich fragen würde, würde dir was anderes gerade mehr Spaß machen? Dann würde mir was anderes gerade mehr Spaß machen. Also zum Beispiel Bachata tanzen. So, und auch die gleichen Bedürfnisse erfüllen sozusagen. Ne? Also dieses Lebendigkeit und so. Und ja, und dann gibt's halt manchmal Situationen, und das ist jetzt halt gerade das Coole, dass ich dann irgendwie so einmal alle 3 Wochen gibt's dann wirklich mal einen Grund, warum ich jetzt wirklich Sex haben will. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen auch, was Luisa gesagt hat, da würde ich so einiges abhaken. Also einmal dieses richtig durchgebumst werden, um mal alles rausschreien zu können. Und ich finde auch beim Sex ist es so eine der Situationen, wo ich auch das Gefühl habe, wirklich laut sein zu dürfen. Und ich finde, davon gibt es gar nicht so viele Settings in der Welt. Genauso das gibt es auf jeden Fall. Und dann gibt es so dieses krasse Verliebtsein und mich verbinden wollen. Also das ist dann tatsächlich nicht so doll Lust gewinnen, sondern vor allem mit meinem Partner so dieses Gefühl, ineinander zu sein, ist irgendwie unersetzbar. Also ich finde, das kann ich nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Genau, ich glaube, das wären so meine Gründe. Ich stelle mal die nächste Frage einfach, oder? Genau. Die nächste Frage wäre jetzt nämlich, stell dir vor, eine Person erzählt dir, dass sie keinen Sex, kein Interesse oder keinen Spaß an Sex hat. Welche Reaktion, Empfindung oder Gedanken tauchen da bei dir auf, wenn du mal ganz ehrlich bist, Luisa? So intuitiv.
Ja, also ich bin ja professionell mit Sex gerade so stark verbunden, dass ich jetzt ganz anders reagiere als vor 5 Jahren oder so. Deswegen, ich kenne tatsächlich eine Person in meinem nächsten Umfeld, die das zum Beispiel letztens gesagt hat. Und ich weiß, wie ich darauf reagiert habe, nämlich eher so, okay, interessant. Und auch so im Sinne von, wie fühlt sich das für dich an, wenn dann drumherum so viel über Sex gesagt wird oder gesprochen wird oder das so ein großes Thema ist. Und dann sind wir auch ziemlich schnell in dieses Gespräch gekommen, dass sie es ja irgendwie eigentlich auch irgendwie will, aber es geht halt nicht so richtig körperlich und dass aber auch da eine sehr große Erwartungshaltung ist. Und es war dann irgendwie ein richtig gutes Gespräch, wo ich eher denke, dass ich die Haltung habe, einer Person eher das zu nehmen, dass sie diese Ansprüche, also dass es diese Ansprüche an sie gibt und dass ich das eigentlich voll in Ordnung finde, wenn man da keine Lust drauf hat. Oder auch zum Beispiel manchmal Kunden irgendwie sagen, sie finden es so schade, dass ihre Frau keine Lust mehr auf Sex hat oder so. Und dann sage ich auch so, ja, es ist halt total normal. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber ich glaube auch, dass es in so längeren Ehen vor allem von der Frau ausgehende Lustlosigkeit gibt, weil das, ich glaube einfach, dass man als Frau da einfach mehr braucht als einfach nur so ein Schwanz, der so vor allem so hart ist, sondern irgendwie muss da irgendwas passieren, was einen dann wirklich antörnt. Und das sind dann vielleicht eher mal andere Männer oder andere Leute und dann vielleicht nicht mehr der eigene Mann oder so. Und dann steht so viel dazwischen und ja, also ich kann es auf jeden Fall dann immer total verstehen und sage dann eher so, Ja, ich kann nicht 100% verstehen, warum deine Frau keinen Bock mehr auf Sex hat. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aufschweifend geworden. Beate, was ist deine Antwort auf die Frage? Also ich meine, du bist ja jetzt auch Expertin auf dem Gebiet.
Genau, ich bin da ein bisschen biased, dass ich da gar nicht mehr so drauf antworten kann, wenn ich mich so viel drum gedreht habe schon. Und würde auch eben sagen, einerseits totales Verständnis dafür, nicht nur auf einer Privatdefinition von, dass es auch okay ist, weil alles okay ist, wofür man sich selbstbewusst entscheidet oder eben selbstbestimmt ist. Dann aber dann nochmal weiter zu gehen und zu sagen, auch so ein bisschen, ja kein Wunder, so ein bisschen die Art, wie in unserer Kultur mit Sex umgegangen wird, dass da einem die Lust flöten geht, ist so total naheliegend. Einmal im Sinne von, ja, was so oft zusammengefasst wird mit diesem Oversexed und Underfucked. So ein bisschen, man ist wie übersättigt an Appetithäppchen, weil es irgendwie überall ist, überall sein muss in der Werbung. Oder halt eine bestimmte Art von Sex da auf jeden Fall sein muss, die viel mit Perfektion, Performativität, Leistungsdruck und so zusammenhängt, dass man etwas, ja, beweisen muss dadurch, dass Sex auch mit dieser großen Bedeutung überladen ist und gleich etwas bedeutet, wie ich Sex habe, sagt was darüber aus, wie männlich ich bin, wie weiblich ich bin, wie queer ich bin, ob ich auch feministisch genug bin, ob ich erfahren bin, ob ich reif bin oder nicht, wie fuckable ich bin. Also gleich so, ich kann nicht einfach was machen, was eben im Spielraum der Genüsse meinem Körper interessante Sensationen schenkt und finito, sondern gleich so ein, es trifft so viele Aussagen über mich als meine Identität, als meinen Wert. Und dass das Neugier und Interesse und Lust killt, ist so total naheliegend. Und dass es eben einem auch so aufgedrängt wird von irgendwann musst du das aber machen. Und das war auch so eine wichtige Motivation für dieses Buch von, ich bin in dieser sexpositiven Szene, ich gebe diese Workshops, ich bin irgendwie Teil einer Bewegung, die Unterdrückung und Beschämung von Sex so bekämpft, aber gleichzeitig sind wir in einer Kultur, die auch genau das Gegenteil macht und einem andauernd dazu anheizt, es doch bitte tun zu sollen. Und dass es auch einem so auf die Pelle rückt, dass man dann auch keinen Bock hat, finde ich auch total naheliegend. Bis hin zu jetzt gerade so politisch Richtung Rechtsruck, der Wahl Trumps, dann auch total naheliegend, dass dann vor allem so viele Frauen der 4B-Bewegung sich anschließen und irgendwie sagen, 4B als das aus Südkorea kommt und diese es sind alles Verneinungen, die im Südkoreanischen mit B anfangen. Keine Ehe, keine Schwangerschaft, kein Dating und kein Sex. Das alles aber mit Männern. Genau, also das wäre vielleicht, dass eben penetrativer Sex als echter Sex gilt, hat ja auch was damit zu tun, dass wieso männliche Definitionen von Sex als die richtigen oder universellen auch gelten. Ja, wogegen dann auch viele sagen, ja, das macht mich jetzt auch nicht unbedingt so glücklich. Ja, und dann dass eben auch im Gespräch mit so vielen Menschen aus asexuellen Communities ich da so viel mitbekommen habe von, dass auf sie reagiert wird und auch auf mich dann, also ich definiere mich wie so auf dem asexuellen Spektrum, ohne aber zu sagen, ich bin asexuell, weil ich dann auch wieder viel mich mit Sex beschäftige, auch Lust auf Sex mit anderen Menschen habe. Aber es gibt Phasen, wo das gar nicht der Fall ist. Und dann Reaktionen wie, ah, das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. Oder, ah, du hast einfach noch nicht die richtige Person gefunden. Oder du willst nur Aufmerksamkeit. Dass das so
wurdest
Reaktionen
du nicht richtig
sind.
Gebumst.
Genau, genau, das auch noch. Du hast auch nicht, genau. Ja, dass das so Reaktionen sind, die ich fühle und die einem aus den Ohren eigentlich rauskommen, auf die man echt keinen Bock mehr hat. Und ich habe so, mein Buch ist ja so ein großes Plädoyer für die Entkrampfung und so bloß keinen Druck. Das würde ich, glaube ich, heute auch noch mal ein bisschen anders schreiben. Und mir so, da würde ich selber kritisch mit mir selber sein und sagen, dass ich, was ich damit aber nicht sagen wollte. Und dann hatte ich dann, nachdem es schon draußen war, so ein bisschen Angst, dass man dann keine Rückfragen mehr stellen kann. Und ich glaube, es gibt Rückfragen, die sind wirklich ätzend, die so ein bisschen ja selber penetrativ quasi in die Person eindringen wollen. Warum denn nicht? Aber Sex ist doch das Tollste. Erzähl doch mal, warum hast du denn keine Lust darauf? Was stimmt denn nicht mit dir? Sondern vielleicht auch je nachdem, wenn ich in einer partnerschaftlichen Beziehung bin und ich habe vielleicht Lust auf Sex und mein Gegenüber eben nicht, dann muss ich das Nein respektieren. Aber das würde für mich nicht bedeuten, aus dem Kontakt rauszugehen, sondern dass man dann schon ruhig fragen darf, was ist denn zwischen uns? Gibt es etwas, ne, was ist es genau bei dir? Also wenn die Person einfach nur Nein sagt und ich akzeptiere das, bin aber selber dann mit meiner Enttäuschung vielleicht und mit meinem Frust und wir dürfen aber nicht darüber reden, weil eben Consent das Allerwichtigste ist und ich muss das Nein akzeptieren, stimmt das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass dann der Kontakt aufhört und mich interessiert, welche anderen Fragen kann man dann eigentlich stellen oder wie neu, also es gibt eine Art von Neugierde, die nicht übergriffig ist, sondern wirklich Interesse am Gegenüber hat. Und das wäre, glaube
ich, so ein, was willst wichtig. Du dann, wenn du jetzt keinen Sex willst, was fein ist, worauf hast du denn Lust? So zum Beispiel, so diese Frage.
Ne? Und es kann natürlich auch sein, jemand hat keine Lust auf Sex, was so voll verständliche Gründe sind. Und dann aber auch sowas wie vielleicht ist jemand da so eskapistisch, will sich mit der Herausforderung von Sex, es ist ja auch Arbeit, Sex zu haben, sich auf ein anderes Gegenüber einstellen, sich vulnerabel machen. Also alles, was so schöne, finde ich, viele Menschen finden es anstrengend. Ich finde, das ist eine sehr lohnenswerte Anstrengung. Und wenn jemand dann sagt, nee, ich lasse es lieber, weil ich habe keinen Bock, mich mit dir auseinanderzusetzen, dann wäre es so ein, hey, warte mal, wir sind in einer Beziehung und what do we owe to each other? Und so ein bisschen showing up und daran arbeiten würde für mich schon dazu gehören, anstatt nur, ja, dann lassen wir es mit dem Sex. Also da bin ich wieder so ein bisschen, es ist lohnenswert, die Sache mit dem Sex vielleicht doch zu versuchen, ohne sich zu etwas zu zwingen. Ja.
Ja, dass das Ziel halt nicht ist, damit wir dann wieder funktionieren, sondern es gibt ja schon auch sexlose Beziehungen, weil halt irgendein Beziehungskonflikt darüber ausgetragen wird oder sowas. Ne? Also so ein, ich fühle mich von dir klein gemacht und deswegen habe ich jetzt unbewusst, bildet mein Körper keine Erektion, damit ich dir mal zeige, was passiert, wenn ich so klein bin, dann hast du nämlich auch keinen Spaß oder so. Also, und dann ist es ja schon lohnenswert, quasi da zum Beispiel auch in Therapie dran zu arbeiten, weil nicht damit der Sex wieder funktioniert, sondern damit wir quasi darüber daran kommen, was wir eigentlich in unserer Beziehung anstellen miteinander oder so. Ja, ich hatte, also, oder ich kann ja die Frage auch mal beantworten, aber was ich was ich so interessant fand, was du auch in deinem Buch geschrieben hast, was ich jetzt auch bei Luisa finde, was man so schön so rausgehört hat, dass du meintest so, ah, ist ja interessant, und dann haben wir irgendwie ein interessantes Gespräch darüber geführt, was ja erstmal total cool ist, ne? Und gleichzeitig hast du auch in deinem Buch geschrieben, Beate, wenn dir jetzt, wenn Luisa, wenn dir jetzt deine Freundin erzählt hätte, ja, ich habe übrigens Sex in meiner Beziehung, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ah, das ist ja interessant, jetzt führen wir mal ein langes Gespräch darüber, ne? Vor allem, wenn die, obwohl, doch.
Ich rede dauernd mit meinen Freundinnen, ja, ich rede ganz viel mit meinen Freundinnen über Sex und sage dann so, ah, was macht ihr?
Ja, nee, genau, aber ich meine, so, weißt du, so, dass sozusagen, wenn...
Der Überraschungseffekt.
Genau, wenn jemand sagt, wir haben keinen Sex, dann findet man das irgendwie interessant und fragt halt, warum? So würde ich auch, ne? Meine erste Frage ist, okay, cool, warum? Und wenn mir jemand sagt, zum Beispiel, wir wollen keine Kinder kriegen, ne, aber wir haben Sex, dann würde ich doch auch, eigentlich wäre doch dann auch die Frage, die nächstliegend ist, so, ah, ist ja interessant, warum habt ihr dann Sex? So, ne? Aber das fragen wir irgendwie nicht. Also das eine wird irgendwie als normal angenommen und bei dem anderen denken wir schon so, irgendwie komisch. So. Oder irgendwie anders zumindest so. Und das wäre nämlich auch das, was ich halt bei mir, ne, also wo ich halt jahrelang irgendwie immer dachte, so, wenn ich keine Lust auf Sex habe, dann ist wahrscheinlich irgendwas komisch. So, entweder in meiner Beziehung ist irgendwas komisch oder ja, irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht so ganz. Ja, insofern würde ich schon sagen, meine Reaktion wäre dann schon eben erstmal so ein komisch oder so. Und vielleicht hat sich das aber jetzt oder ändert sich das halt gerade, weil ich da irgendwie gerade mich mehr beschäftige und andere Erfahrungen mache. Ja, dass ich echt eher denke, ich glaube, wenn ich doch ganz ehrlich zu mir bin und das braucht irgendwie noch ein bisschen Arbeit, weil das halt so tief in mir drin ist, dann würde ich eher sagen, meine Normalität ist eigentlich keinen Sex zu haben und manchmal gibt es Ausnahmen, wo ich merke, ach, jetzt habe ich eigentlich doch mal Lust auf Sex, ist ja interessant. So, aber ich glaube, da muss ich auch noch erst so ein bisschen hinkommen, dass das wirklich sich so richtig verankern darf. Mal schauen.
Spannend.
Okay, und dann gibt es ja noch eine letzte Frage in dem Buch und zwar ist die, was findest du an Sex langweilig, anstrengend, nervig oder sonst wie negativ? Und vielleicht beantworten jetzt wir die gar nicht mehr, sondern nutzen die als Einleitung in quasi das nächste Thema. Jetzt haben wir über Sex und Lust geredet und eigentlich geht es ja auch um Unlust. Genau, also vielleicht da auch wieder die Frage, Beate, wie definierst du eigentlich Unlust? So, was bedeutet das eigentlich für dich, keine Lust zu haben und worauf? So.
Werbung.
wenn wir anfangen, klare Grenzen zu setzen, uns ehrlich zu zeigen und so unsinnige Glaubenssätze, die wir über unsere eigene Sexualität angelernt haben, hinter uns zu lassen, dann passiert was Wunderschönes. Nämlich kommen wir dann zurück zu uns selbst, zu unserem echten Gefühl und zu unserer Lust. Und genau da setzt Cheeks an. Cheeks ist ja unsere langjährige Partnerin für sexuelle Wellness. Ihr kennt Cheeks natürlich alle schon. Und wenn ihr Cheeks schon mal ausprobiert habt, dann wisst ihr, das ist kein heimlich in der Ecke Schmuddelporno, sondern das ist ein Ort voller Genuss, Sinnlichkeit und Selbstermächtigung. Und gerade nach Zeiten, in denen man vielleicht emotional viel durchgemacht hat, kann es total kraftvoll sein, einfach mal mit seinem Körper zu sein und den neu zu entdecken, ohne Leistungsdruck von außen, ohne Vergleich mit anderen und ohne Scham. Eben nur du, deine Lust und alles, was sich für dich gut anfühlt. Und Cheeks begleitet dich genau auf diesem Weg mit ganz liebevoll kuratierten, diversen Filmen, traumhaft schönen Audios und geführten Masturbationen und auch hilfreichen Education-Videos und Tutorials, in denen du noch was lernen kannst. Die alle dafür da sein sollen, dich zu empowern und zu inspirieren mit eben auch mal anderen Ideen als das, was du vielleicht sonst im Porno oft siehst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, und da habe ich auch in dieser Folge so ein bisschen drüber geredet, dass ich mich auch frage, inwiefern eigentlich Penetrationssex irgendwie immer unbedingt sein muss oder so wichtig für mich ist, und habe so ein total schönes Video auf Cheeks entdeckt. Mirage heißt das, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, wo der Hauptteil daraus besteht, dass eine Frau eine andere fesselt und ein bisschen spankt und am ganzen Körper abküsst. Und das finde ich halt so toll an Cheeks, dass man da so die Auswahl aus ganz vielen verschiedenen sexuellen Praktiken hat. Und das Beste natürlich mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, also GELIEBTE. AUFZEIT, bekommst du 7 Tage Cheeks komplett kostenlos. Das heißt, eine ganze Woche voller Entspannung, Neugier, Fantasie und vielleicht ganz neuen Aha-Momenten für dich und deine Lust. Den Link zu Cheeks und nochmal den Code, mit dem du Cheeks kostenlos testen kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich mega, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und dass Cheeks schon so lange an unserer Seite ist. Ja, einfach für mehr Selbstliebe, mehr Genuss und mehr Verbindung zu uns selbst.
Werbung Ende.
Genau, da würde ich auf jeden Fall unterscheiden zwischen sowas wie, also ich gehe mal mit der Unterscheidung Asexualität versus Nichtsexualität, das glaube ich ganz wichtig ist, also eine Unlust auf jemand anderen als eine valide sexuelle Orientierung. Das hat für mich so völlig die Augen geöffnet, als ich mich mit Asexualität beschäftigt habe. Weil da auch viele sich fragen, was ist das eigentlich? Und genau, das ist eben nicht fehlende Libido oder so, sondern es ist eine sexuelle Orientierung, so wie ich stehe, ich bin eben homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell oder asexuell. Also nicht, ich stehe auf das gleiche Geschlecht, das andere Geschlecht, sondern auf gar kein Geschlecht. Also ich begehre niemand anderen. Und total hilfreich finde ich dann auch, wie auf so einer Skala spricht man nicht von sexuellen und asexuellen Menschen, sondern von asexuellen und allosexuellen. Und allo steht griechisch für andere, also Menschen, die andere Menschen begehren und Menschen, die keine anderen Menschen begehren. Genau, also einmal im Sinne von so etwas Natürlichem, ich habe halt keine Lust auf jemand anderen, wäre eine Unterscheidung. Und dann wird das auch nicht weiter diskutiert, so wie man auch nicht versucht, einen schwulen Menschen zu umerziehen oder denen so lange Fragen zu stellen, bis sie wieder hetero wären, sollte man auch asexuelle Menschen in Ruhe lassen und einfach sagen, es ist angeboren, du bist halt so, man ist asexuell oder man ist hetero, fertig. Das muss nicht ausdiskutiert werden. Und dann Nichtsexualität wäre sowas wie, okay, aber da ist es meine eigene Entscheidung oder so etwas, was geworden ist, weil man in einem Umfeld lebt. Also ich glaube, wir können über Lust und Unlust immer nur so kontextabhängig sprechen. Da finde ich auch so Sachen wie Emily Nagoskis Thesen zu, es gibt manchmal spontaneous desire oder responsive desire. Das heißt, manchmal haben Menschen Lust, wie so einfach so, also wie so vom Blitz getroffen werden. Und dazu würde ich mich auch zählen. Ich glaube, wenn, dann definiere ich mich so als kontextsexuell. Wenn die Umstände passen, dann taucht Lust auf oder eben Unlust. Und es gibt genauso gut Kontexte, die Unlust auslösen. Und dass eben nicht Sexualitäten oder diese Definition von Unlust sowas wäre wie, ich habe darauf keinen Bock. Was ich vorhin auch schon meinte, wie, okay, wenn unsere Gesellschaft Sex mir aufdrängt, Sex als etwas Notwendiges mir zeigt, auch die Möglichkeiten sexuellen Auslebens sehr begrenzt sind, dann habe ich darauf keine Lust oder meine Unlust wird eher aktiviert.
Genau. Oder wenn man so zum Beispiel irgendwie keine Lust auf seinen Partner hat, aber auf seinen Nachbarn oder sowas. Keine Ahnung, also sowas in der Art. Oder seine Nachbarin.
Voll.
Ja.
Ja, also und das ist eben auch was Schönes, dass ich glaube, man kriegt die Lust auch nicht ohne die Unlust. Und das fand ich auch so schade, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen und einfach rumgegoogelt habe. Das Thema der Unlust ist gleich so ein, das ist ein Problem und wir brauchen dafür eine Lösung. Wie kriegst du wieder Wind in die Segel? Aber je mehr man darüber nachdenkt, merkt man ja, Lust spüre ich ja auch nur, weil davor eine Unlust da war oder ich reagiere und dann die Lust endet dann auch wieder und dann kippt es wieder in die Unlust. Also es ist eher wie so eine Schlaufe, so ein Möbiusband.
So ein Yin-Yang eigentlich.
Genau, Yin-Yang, genau. Und beides ist total wertvoll und ich kann auch in die Unlust reinspüren. Das kann alles Mögliche sein von auch so, wo eine Taubheit zum Beispiel. Ich glaube, das kennen auch viele wie so ein, ich spüre gar nichts. Und das im Sinne von Unlust zu begreifen, was nicht die einzige Definition ist. Und das fand ich für mich deswegen so wichtig, auch in meinem Buch in diese somatischen Praktiken mehr reinzugucken, so was Körperpsychotherapeutisches, wo mit diesen tauben Stellen, mit der Unlust, wie in Dialog gegangen wird und wo dann gemerkt wird, warte mal, hier ist ja geht ja voll was ab. Ich spüre trotzdem ein Prickeln oder ich spüre, dass die Verkrampfung mich irgendwie beschützen will. Und dann hört es auf, nur eine Störung zu sein, die ich möglichst schnell loswerden muss, um schön in die besser konnotierte Lust zu kommen, die ja so viel mehr begehrenswert erscheint in unserer Kultur, hin zu, wow, danke Unlust, du gingst mir vorher auf die Nerven, aber eigentlich willst du was Gutes von mir oder für mich. Du willst mich behüten, willst mich beschützen, du bist mit mir irgendwie sauer auf die Umstände oder sauer auf meinen Partner, weil der die einzige Deutungshoheit darüber hat, wie wir zu Vögeln haben und es geht mir auf die Nerven, deswegen äußerst du dich in der Unlust. Also wie so ein, ich kann das als mein was Freundschaftliches oder so ein Ally eben verstehen.
Genau. Ja, vor allem, und ich kann es irgendwie in Bewegung bringen. Ne? Das ist ja das, was ich irgendwie mache, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Starre oder gar nichts fühle und dann quasi in dieses gar nichts reinfühle und dann merke ich, es wird irgendwie immer größer, es wird immer starrer, es fängt sich an, ich gebe dem Raum und es wird irgendwie größer und kommt dadurch halt in Bewegung und wird irgendwie lebendig so. Und ich finde, das ist halt immer so die Frage, bin ich in einer lebendigen Unlust, also im Sinne von zum Beispiel, ich merke, oh, da kommt dann zum Beispiel Wut oder Trauer oder sowas. Genau, oder und dann würde ich schon wieder die Unlust als lustvoll beschreiben, weil also ich erlebe so Gefühle wie, ne, wenn ich irgendwelche körpertherapeutischen Übungen mache und man fängt auf einmal an zu heulen wie so ein Schlosshund oder zu schreien, weil man so wütend ist, dann erlebe ich das zum Beispiel als sehr, sehr lustvoll, wieder in diesem so ekstatischen Sinne. Genau, das heißt, ich gehe da so mit diesem Unlust kann sehr lustvoll erlebt werden irgendwie. Aber ich finde es unangenehm, wenn ich Unlust halt als Starre erlebe oder als Taubheit, die ich aber nicht, der ich keinen Raum gebe, so, sondern über die ich irgendwie so hinweggehe.
Ja, ich finde, das ist irgendwie voll der wichtige Punkt, dass man nicht darüber hinweggeht. Also ich glaube, ich bin so ein Mensch, der schon immer sehr über irgendwelche Gefühle so drüber gebügelt hat oder so hinweggeht, weil das so einfach meine Art ist. Also ich bin da nicht so sensibel in dem Sinne, sondern ich merke manchmal gar nicht, wenn irgendwas ist und dann fahre ich da so drüber und denke dann so, irgendwie war es doof. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei dem Thema Unlust ist da schon sehr viel mit diesem, ah ja, dann bist du irgendwie, dann liebst du mich nicht wirklich oder dann geht, gibt es halt irgendwie sehr viele Momente, wo man dann doch darüber hinweggeht, über dieses Gefühl. Also ich habe eigentlich keine Lust, aber gut, dann habe ich halt doch, dann mache ich das halt jetzt doch meinem Partner zuliebe oder so. Und ich hatte das tatsächlich auch, dass ich eine Phase hatte in einer Beziehung, wo ich, obwohl ich keine Lust hatte, mit meinem Partner Sex hatte und dann mein Körper sich aktiv angefangen hat zu wehren dagegen. Also ich habe dann jedes Mal, bevor ich meinen Partner damals gesehen habe, eine Pilzinfektion gehabt. Jedes Mal. Also mein Körper hat einfach gesagt, kein Bock. Und ich glaube auch diese Kopfschmerzen von denen da, die dann so ausgelacht werden, irgendwie so, ah, jetzt hat sie wieder Kopfschmerzen. Ich glaube, das ist wirklich der Körper, der sagt, ey, lass mich einfach in Ruhe, ich habe keine Lust, und man hört nicht darauf, auf dieses Gefühl, und begegnet dem dann so liebevoll, wie ihr beide das jetzt gerade beschrieben habt, sondern so, ah ja, wo ist denn die Unlust, wie fühlt sich das an, sondern man bügelt da so drüber, was dann kommt dann die Körperreaktion als nächstes.
Ich habe dazu irgendwie trotzdem so, also ich habe da auch so eine, und ich sag mal offene Fragen zu, weil ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase, das war so in der letzten langen Beziehung, die ich hatte, da waren wir dann so 4 Jahre zusammen, und so die letzten 2 Jahre davon war das halt bei mir so, dass Sex einfach so ein krasses Druckthema war, dass ich gar keine Lust hatte, dass ich immer Stress damit hatte die ganze Zeit, und irgendwann meinte ich mal, weiß ich noch, da habe ich dann gesagt, da habe ich irgendwie auch so von Asexualität gehört und meinte dann einfach so, ah ja, ich bin asexuell, weil mir das halt auch so total Druck genommen hat, so ein Label zu haben und mich da, ich sag mal, da drin auch ein bisschen ausruhen zu dürfen, so. Und es war aber so, dass ich halt, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist es eben so, dass ich eben total Lust auf viele Sachen gehabt hätte, ne? Also sowas wie gespankt werden, tanzen gehen, miteinander raufen, so. Das hätte mir ganz viel Lust gegeben. Und sowas schreibst du sogar auch in einem Buch. Ich habe aber viele Sachen schon direkt im Keim erstickt, weil ich Angst hatte, so, ja, wenn wir uns jetzt gegenseitig massieren oder rumknutschen, dann muss ja daraus auch irgendwie Sex folgen, so, also Penetrationssex. Und auf den habe ich auf jeden Fall keine Lust, so. Und deswegen, und ja, und dann stelle ich mir so die Frage, wenn ich mich jetzt so, wie ich es da auch gemacht habe, auf diesem Label der Asexualität irgendwie ausruhe, dann nehme ich mir halt auch ganz viel Möglichkeit, eben in die Lust zu kommen, die dann nicht Penetrationssex sein muss. Aber ich war halt damals auch nicht trotzdem dann tanzen mit meinem Partner oder sowas. Also inwiefern kann das halt auch so eine, ich sag mal, so eine Trägheit oder so auslösen? Oder wenn ich keinen Sex habe, weil ich tatsächlich eigentlich mit Scham beschäftigt bin und deswegen keinen Sex habe. Und jetzt sage ich halt einfach, sage ich mal so, ich sage jetzt einfach, ich bin asexuell, weil ich mich dann damit nicht beschäftigen muss und nehme mir dann aber halt auch die Möglichkeit für lustvolles Erleben. So, genau, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Kann das quasi auch Trägheit, wie sagt man, Trägheit befördern, wenn es dieses Label gibt, so, weißt du?
Ja, also ich denke da noch an ein anderes, vielleicht nicht Label, aber wie so ein Tool, um das Ganze zu navigieren, was wir ja alle kennen, eben auch in sexpositiven Szenen so wichtig oder überhaupt in unserer sexuellen Kultur gerade, und das ist der Begriff von Consent, Konsens, Einvernehmlichkeit, auch mein Promotionsthema, und ich widme mich dem auch so, weil ich auch den Eindruck habe, darauf wird sich dann auch so ausgeruht, also diese Trägheit, wie so ein, okay, Consent ist das Allerwichtigste, solange wir uns darauf einigen, müssen wir keine weiteren Fragen stellen, sollen auch keine weiteren Fragen stellen, zu Recht, weil das eben Druck auslösen kann und weil es eben ein Nein ist, ein ganzer Satz. Und dann nochmal zu sagen, ah, warte mal, aber wenn wir uns so sehr auf Consent dann auch ausruhen, das kann ja auch sein, also entweder ruhe ich mich auf Asexualität aus, wenn ich mir das selber gebe, damit ich bloß in Ruhe gelassen werde endlich. Aber dann ist es wie so, dann bin ich in meiner Insel von, und das kann ja auch wie, ich glaube, das Problem ist dann fehlende Kommunikation oder ein Vokabular, das darüber hinausgeht, dass vermeintlich schon gewusst wird, was ein Nein eigentlich genau bedeutet. Und hier kann das Nein ja sein, vor allem auf, ich will aber nicht, dass wir diesen typischen Fahrstuhl abfahren, wo das Massieren und Knutschen auf jeden Fall vorhersehbar dann ins Ficken im Sinne von Penetration hinausläuft. Dazu sage ich Nein oder dazu sage ich, ich bin asexuell. Hinzu, wo erlauben wir uns, Nein zu sagen und trotzdem liebevoll neugierig für weitere Fragen offen zu bleiben und diesen Raum als sich wandelnden, dynamischen Raum zu verstehen, wo etwas passieren kann, worauf wir beide oder wer auch immer noch daran beteiligt ist, wirklich, wirklich Bock haben. Genau, also wirklich diese Lebendigkeit auch hin zu, was ermöglicht mir das Nein, um zu welchen anderen Sachen eigentlich wieder Ja zu sagen. Ja, da wäre ich so voll dabei. Und eben auch dann nicht nur ausruhen auf Konsens im Sinne von, damit ist alles gesagt, sondern da müssen wir auch nicht stehen bleiben.
Ich finde es interessant, dass du Konsens mit reinbringst, weil genau, ich denke da an dieses Lernzonenmodell von so, es gibt diese Komfortzone, da ist alles ganz sicher, auch ein bisschen langweilig so. Und dann gibt es die Lernzone und da passiert halt Lebendigkeit und Neugierde und Aufregung und Herzklopfen. Und dann gibt es die Panikzone, da ist halt Überforderung, Taubheit, Abstellen so. Und ich habe dieses Gefühl, dass genau, vielleicht damals mein mich einfach mit asexuell labeln und tatsächlich auch, zumindest erlebe ich das in manchen Räumen, wie Konsens gelebt wird oder so Konsenskultur, Safe Space Kultur, das dafür beiträgt, dass wir alle ganz schön in der Komfortzone bleiben. Und wenn wir Sex so definieren, dass Sex ein ekstatischer Raum ist, dann würde ich sagen, der passiert nicht in der Komfortzone. Also irgendwie würde ich jetzt einfach mal so sagen, Sex ist oder Ekstase ist nicht sicher, ne? Also irgendwie dazu müssen wir, glaube ich, so ein bisschen in diese Lernzone. Und vielleicht haben wir irgendwie heutzutage so viel Angst vor der Panikzone, dass wir dann lieber in der Konsens-Komfortzone bleiben oder so. Oder in der, ach, ich bin asexuell, weil ich habe keine Lust auf Penetrationssex, aber will mich jetzt auch nicht in die Lernzone vorbewegen und mal schauen, ja, vielleicht habe ich halt Lust, meinem Partner am Fuß zu knabbern. So. Genau, also insofern irgendwie vielleicht so ein Aufruf, das dann irgendwie trotzdem zu schauen, wie kann ich auch in die Lernzone irgendwie kommen und um Ekstase oder Lebendigkeit erleben zu können.
Ja. Wo glaube ich, Vertrauen nochmal ein guter anderer Begriff ist. Also, dass ich vertraue, mein Gegenüber bleibt da, auch wenn was schief läuft. Ich glaube, das ist ja wirklich das Schlimme. Auch im Sinne von Panikzone oder Trauma ist ja auch so ein Wort, das immer wieder fällt. Trauma ist ja nicht nur das Ereignis, was sich nicht gut anfühlt, sondern dass ich danach keine Chance habe, es zu integrieren, kein Gegenüber habe, das mich wieder koreguliert und so weiter und so fort. Und das heißt, die Basis für das tolle Risiko, ist ja so ein Lob des Risikos, was ich bei dir raushöre, des Sexuellen in diesem weiten Sinne oder des Sinnlichen, ist, dass man damit vielleicht auch rechnen kann. Es kann einen aufwühlen, da bin ich auch voll dabei. Sexuelles Miteinander kann völlig aufwühlen. Und sich da reintrauen, weil man weiß, danach bleibt da jemand und wir gehen mit dem, was wir angestellt haben, auch sorgsam und fürsorglich und irgendwie gut damit um, dass man das irgendwie wieder containen kann. Ja, finde ich auch hilfreicher als nur sich auf Consent und Sicherheit. Wir wissen vorher genau, was passiert und was anderes passiert nicht. Kann auch total powerful sein und wertvoll, aber wäre für mich nicht die einzige Antwort für so einen erotischen Raum.
Ja, ich frage mich irgendwie gerade, ob das jetzt so geworden ist in dieser in diesem ganzen, was du gerade beschrieben hast, Lenia, in diesem Safe Space Raum, dass viele Menschen Angst davor haben, aus Versehen über diese Linie zu treten, was ich ja permanent mache, weil ich halt einfach wie so ein Elefant mich bewege in mir selber. Und meine Erfahrung ist, selbst die Sachen, wo ich jetzt erlebt habe, die Sachen, die ich erlebt habe, die blöd waren, inklusive mehrfachen Sex, wo ich gar keinen Bock drauf hatte und dann mein Körper, der reagiert mit einer Pilzinfektion. Selbst da, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe jetzt mir irgendwie selber so eine Narbe zugefügt. Aber es kann ja auch sein, dass ich selbst das alles aushalte, weil ich halt irgendwie so drauf bin. Und vielleicht ist das gar nicht die Empfehlung für die meisten Leute zu sagen, ja, dann geh doch mal raus in die Risikozone. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass es da sicherer ist. Also ich frage mich, ist es so, würdet ihr, oder Beate, würdest du empfehlen, Leute, bleibt in dieser sicheren Zone nur just to be safe? Oder würdest du sagen, hey, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn mal Sachen passieren, die du jetzt eigentlich gar nicht so gut fandest? Oder wie ist es eigentlich so in dieser Szene? Weil ich meine, du hast ja die Verantwortung, wenn du jetzt jemandem rätst, so, ja, mach doch mal irgendwie irgendwas. Also
mach doch mal irgendwas.
Genau, das wird nicht geraten. Genau, es sind ja so hochgestaltete und kuratierte Räume, die man in solchen Workshops oder Playspaces irgendwie macht. Genau, also ich habe deswegen auch keinen Ratgeber geschrieben und bin auch, habe so eine Aversion gegen Ratschläge irgendwie gegeben und würde immer schauen, mit welchem Gegenüber habe ich es zu tun, was möchten diese Menschen, was ist deren Motivation, was ist auch deren Vision, woher kommen die, was gibt es gerade für die zu üben. Und deswegen, es gibt bei mir nie dogmatische, das ist jetzt der richtige Weg. Natürlich gibt es immer Präferenzen, die ich habe oder ein bestimmtes Interesse in meinem Design. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel, ich verstehe solche sexpositiven Räume auch total als experimentelle Räume, wo man mal alles auf den Kopf stellen darf und anders agiert als sonst, um neugierig zu gucken, ich bin in bestimmten Mustern und Patterns in meinem Verhalten, sonst in meinem Alltag. Und so ein Workshop-Raum oder ein Playspace-Raum kann die Gelegenheit sein, zu expandieren, zu erfahren, was passiert, was ist denn? Ist genau das Gegenteil eigentlich auch der Fall? Was passiert, wenn ich mal nicht nur meinem typischen Schwarm hinterherlaufe, meinen typischen ich stehe auf blond, blauäugig, whatever. Und jetzt gucke ich mal, wen haben wir hier noch? Und vielleicht fühlt sich das auch voll gut an, mit dieser anderen Person was zu machen. Nur als ein Beispiel. Aber dann auch zu schauen, bin ich sonst eine Person, die andauernd über Grenzen geht und andauernd die Komfortzone verlässt? Dann auch mal zu gucken, was passiert denn, wenn du mal voll in deiner Komfortzone bleibst? Und guck mal, ist es langweilig? Ist die Langeweile so schlimm? Was passiert, wenn du dich auf die Langeweile einlässt? Vielleicht ist da eigentlich genau das Risiko eigentlich wieder, ne? Manchmal Lust und Unlust kann das manchmal genau auch da sich ineinander falten, dass viele Leute echt on the edge leben und was passiert, wenn die mal in der Komfortzone bleiben? Mhm. Und Menschen, die andauernd sich das vielleicht so eingespielt hat, dass es auch gar nicht mehr einen wichtigen Grund gibt. Eigentlich sind die irgendwie stabil. Eigentlich sind sie in einem Umfeld, das sie mögen und wo es Menschen gibt, die sie auch halten würden. Dann passt das vielleicht auch gerade mehr in diese, nicht Panikzone, aber mehr in Richtung mal was anderes ausprobieren, was unvorhersehbar ist und dann zu gucken, bin ich dann nochmal überrascht oder merke, das mag ich eigentlich gar nicht, aber hey, war ja gar nicht so schlimm. Also immer wieder zu gucken, wo bist du, wo stehst du, wie stabil bist du gerade, aus welchen Patterns kommst du und was fändest du gerade interessant und neugierig anders zu machen? So.
Ich finde auch, man muss dazu sagen, weil ich finde, das könnte so ein Missverständnis sein. Und das habe ich gerade wie so ein bisschen rausgehört, so wie die Lernzone und dann vor allem natürlich die Panikzone. Das ist immer Sachen, da machen wir dann richtig krasse Sachen. Da gehen wir dann direkt in den Swingerclub, obwohl wir uns eigentlich noch nicht mal trauen, uns irgendwie nackt vor jemandem zu zeigen. Ne? Aber genau. Die Lernzone, also das heißt ja nicht unsicher, im Sinne von unsichere Praktiken, sondern zum Beispiel jemand, der halt immer super harten, schnellen Durchfick-Sex hat. Genau. Und dann merkt, wenn ich mal eine Sekunde kurz der Person nur in die Augen schaue, verliere ich halt direkt meine Erektion und deswegen habe ich halt Angst vor diesem Moment mal langsam zu machen, dann wäre das ja sozusagen die Lernzone und gar nicht, das ist dann ja nicht irgendwie unsicherer oder krasse Sachen, ich muss irgendwas Neues erleben, sondern genau. Ne, die Lernzone kann halt auch sein, wie wäre es mal mit langsamer machen oder so. Also genau. Du hast es gerade ja schon kurz erwähnt, so diese sexpositive Szene und das fand ich auch einen sehr spannenden Teil einfach von deinem Buch, so Sexpositivität und Sexnegativität. Ich würde mal ganz kurz was vorlesen aus dem Buch. Genau, du schreibst, das Wort sexpositiv verrät eine dem Sex gegenüber aufgeschlossene, gastfreundschaftliche und enthusiastische Einstellung. Sex ist etwas Gutes. Diese Haltung muss als Gegenentwurf zu einer als sexnegativ betitelten konservativen Gesellschaft verstanden werden, die Sex gegenüber feindlich eingestellt ist und ihn unterdrückt. Damit hätten wir es mit zwei Lagern zu tun. Pro-Sex versus Anti-Sex. Aber ist Sex immer positiv? Was, wenn Sex-Negativität sich gegen schlechten, gewaltsamen oder machtdurchdrängten Sex wendet? Wäre Sex-Negativität dann nicht positiver als Sex-Positivität? Schreckt das Feiern von sexuellem Ausdruck diejenigen ab, für die Sex eine schwierige Angelegenheit ist, aber die deswegen noch lange nicht in sexverteufelnden Kreisen gut aufgehoben werden? Baut es Druck auf, dass Sex stattfinden sollte? Vom Verbotenen zum Gebotenen? Und wie nützlich ist noch die Kampfansage, Sex zu befreien, wenn doch allenthalben zu ihm ermuntert wird? Genau, das fand ich ziemlich interessant, weil das für mich so wirkt wie so, dass wir so eine Wellenbewegung haben von so eben diesem First-Wave-Feminism, wo irgendwie die irgendwie sehr sexnegativ war im Sinne von Penetration ist per se Gewalt. Eigentlich sollten wir uns komplett verweigern als Frauen hin zu so einem, wo wir jetzt vielleicht so ein bisschen drin waren, so einer sehr, jetzt in der Sexpositivität wird jetzt ganz groß geschrieben und so. Und jetzt kommst du irgendwie so um die Ecke, finde ich, mit wie so einem, so als würden diese Wellen sich so ein bisschen einwellen, so, ne? Also, genau. Ja, was ist deine Sicht darauf? Oder, ja, was wäre vielleicht stimmiger als Sexnegativität und als Gegenentwurf Sexpositivität? Gibt's irgendwas dazwischen? Oder, ja, was sagst du dazu?
Ja, da habe ich auch gerade den Eindruck, ich habe jetzt am Wochenende war ich bei einer Konferenz, die hieß Emancipating Sex? Fragezeichen. Da ging es um den Stellenwert von Sexpositivität unter anderem und ich habe einen Vortrag gehalten, dass immer mehr Headlines in verschiedenen Medien, bei BuzzFeed, im Guardian, Novara Media und plötzlich so Headlines hatten wie vor allem die Gen Z ist irgendwie findet, Sexpositivität ist überbewertet, ist irgendwie altbacken. Diese Menschen sind alle enttäuscht von Sexpositivität. Also es gibt wie so ein Turn, irgendwie ein Paradigmenwechsel hinzu, lassen wir doch die Sache mit Sexpositivität. Und es gibt immer mehr Bücher, die zu dem Thema aus, ne, von feministischen Stimmen herausgebracht werden, die, und dann könnte man meinen, okay, dann geht es so, dreht sich das dann wieder zurück, sind wir dann wieder sexnegativ und sagen irgendwie, Pornografie ist schlecht und Prostitution ist schlecht und penetrativer Sex ist schlecht und das wäre ja wie so ein ewiges Hin und Her. Und dann liest man diese Bücher oder diese Artikel oder hört diesen Gen Z-Stimmen, die Sexpositivität gegenüber kritisch sind, zu und merkt, nee, es geht nicht mehr um so eine, ja, um so ein, nee, genau, du hast vorhin die Emma erwähnt, es geht nicht mehr darum, zu sagen, all das ist schlecht, sondern das Problem ist dieser Druck, der durch Sexpositivität aufgebaut wird und dass Sexnegativität nochmal genauer definiert werden müsste und dass Sexnegativität eben nicht gleich heißt, Sex ist schlecht, sondern genau, gewaltsamer Sex oder instrumentalisierender Sex ist schlecht. Und was es, glaube ich, braucht, da habe ich versucht, am Ende meines Buches darauf einzugehen, ist vielleicht so eine Fusionsküche wieder, dass es beide Stimmen braucht und beide Richtungen braucht, weil sie auf ein total dissonantes, gewaltsames System reagieren. Also dass, wenn Sexpositivität sich gegen das Patriarchat wendet, dann tut es das in der Ebene, wo Sex tabuisiert wird und Sexnegativität würde patriarchale Sexualitätsverständnisse da bekämpfen, wo sie uns Sex irgendwie so aufdrängen, daraus eine, ja, so eine, diese nur kommodifizierte Warenkultur irgendwie machen, damit wir viel Geld ausgeben, aber nicht mehr, damit wir uns entwickeln oder lustvoll leben können. Und deswegen braucht es, glaube ich, beides und dass es sowas Verschwisterliches am besten irgendwie geben müsste und dass man immer genau weiß, wogegen wenden wir uns gerade, dass Sexnegativität nicht verwechselt wird mit Sexmoralismus. Ich glaube, da gibt es manchmal wie diese Vermischung. Und dass der Unterschied ist, dass einem bevormundend vorgeschrieben wird, was man denn tun soll oder nicht tun soll. Das wäre schon immer das Problem. Und dass wir auf so einer moralischen Ebene bleiben und sagen, das ist gut oder das ist schlecht, anstatt an den Bedingungen zu arbeiten, die ganz materiell sind, die ganz strukturell sind und einfach sagen, nicht Pornografie ist gut oder schlecht oder Prostitution ist gut oder schlecht, sondern in welchen Bedingungen wird es gut, sodass die Menschen sich darin entwickeln können. Also sowas wie faire Bezahlung, ein gutes politisches System, dass das nicht verteufelt, dass man irgendwie Gewerkschaften gründen kann, dass man bei der Steuererklärung das nicht verlacht wird. Es gibt ja auch mal wieder so Fälle, wo man dann das Finanzamt anruft und man das Prostituierte und dann muss man sich dumme Kommentare anhören. Also das muss bekämpft werden. Und da müssen sexpositive und sexnegative Feministinnen quasi zusammenarbeiten und wegkommen von sowas, ja, nicht nur über die Sprache nachdenken und das Moralische, sondern wirklich an den Bedingungen und an den Strukturen arbeiten. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und sich echt nochmal erinnern, Sexpositivität meinte ja auch mal nicht nur Sex ist gut, sondern meinte Autonomie und über seine Selbstbestimmung. Und insofern ist, glaube ich, das, was heute kritisiert wird an Sexpositivität, nicht dieses, wir stehen ein für sexuelle Vielfalt und für körperliche Autonomie, sondern dass man denkt, es hat dieses oberflächliche Mainstream-Definition bekommen, was, glaube ich, auch mit so einem inflationären Gebrauch zusammenhängt, dass man Sex haben muss und gut finden muss und viel drüber reden muss. Aber eigentlich meint das ja, hab so viel und so wenig, kein Slut-Shaming, aber auch kein Prude-Shaming, so.
Ich glaube, das ist total wichtig, dass du das nochmal so sagst. Und gleichzeitig sehe ich das alles, weil es ja nur noch so verkürzt wird in sozialen Medien, TikTok etc., dass es dann so die Gefahr läuft, sie wieder runtergebrochen zu werden auf eine Vorstellung von Sexnegativität, die dann irgendwie am Ende, und das ist das, was mir so die Sorgen gemacht hat, okay, ich wurde schon genug geslutschämt in meinem Leben. Ich werde immer noch geslutschämt. Es ist nicht so, dass das aufgehört hat. Ich werde immer noch geslutschämt. Wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem ich frei von meinem Job reden kann, an dem ich frei auch viele Partner haben kann und so weiter. Der Punkt ist noch nicht erreicht. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt sind wir schon recht weit an dem Punkt, jetzt können wir nochmal in die andere Richtung wieder. Und das hat mir sehr viel Sorgen gemacht, wo ich denke, oh Mann, das ist doch blöd. So, aber es ist ja, wie du schon zusammengefasst hast und auch wichtig, ich frage mich halt nur, kriegt man das noch vermittelt in einem 10-sekündigen TikTok-Video? Kriegt man es noch vermittelt oder ist es die Möglichkeit, dass man das differenziert darstellt? Weil das wäre ja wichtig. So.
Voll. Ja, ja, und aufzuhören mit diesen Pendelbewegungen, wo man weiß, die werden jetzt immer hin und her schwingen und dann finden wir mal wieder das gut und wieder das gut. Ja.
Hm. Also vielleicht ist die Frage halt auch, muss es differenziert dargestellt werden oder muss es einfach genügend Menschen von beiden Lagern geben? Ich weiß nicht genau. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch, ich habe auch so einen kleinen kleinen Songschnipsel von Icky Mel. Ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst, Beate. Ja. Luisa und ich feiern die ja so ein bisschen. Und genau, die ja sehr, ich würde sagen, so auf sehr auf dieser Sex-Positiv-Skala ist. Also im Sinne von ihr Feminismus. Und ich weiß gar nicht, ob sie sagen will, ich mache hier mit feministischer Arbeit, aber ich würde, für mich fühlt sich so an. Ne? So ist halt sehr dieses, oder andersrum, wenn wir sagen, es gibt diese zwei Lager von, meine feministische Arbeit wäre, ich verweigere den Penetrationssex, weil ich einfach gesellschaftlich immer eigentlich das Opfer von männlicher Macht war und meine Macht ist jetzt, dass ich quasi das, was der Mann irgendwie von mir will, verweigere oder sowas oder das, womit ich jahrelang unterdrückt wurde. Und Icky Mel würde ich sagen, oder so Frauen wie Icky Mel gibt's ja mehrere von so, die machen das, würde ich sagen, so, indem sie sich einfach quasi über die Täterin-Ebene darüber stellen. Ne? Also es gibt ja irgendwie so, entweder ich verweigere es, Opfer zu sein, oder ich werde selbst zur Täterin irgendwie, in Anführungszeichen. Mhm. Also genau, ich spiele mal kurz einen Schnipsel und dann würde mich interessieren, genau, was du dazu sagst. Ob du sagst, das ist irgendwie förderlich oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich dann schon wieder, das baut zu viel Druck auf, auch so sein zu müssen oder so. Mhm. Genau, also das hier wäre zum Beispiel so ein Ausschnitt.
Schnauze halten, Leine an, Schatz, jetzt sind die Weiber dran. Hör aus, Räuchchen, bau mal ein. Meine Nägel sind zu lang, ab ins Finger noch eine Runde. Weil du warst ein böser Junge.
Genau. Also ne, so voll dieses Schatz, jetzt sind die Weiber dran, also im Sinne von ich bin jetzt die Bock auf Sex hat und du bist jetzt halt mein Wauwau, der mich dazu bedienen hat, ne? Und du schreibst nämlich auch in deinem Buch, ich glaube, so ein Zitat von einer anderen Person, dass es halt so einen Druck gibt, wenn ich eine gute Feministin sein will, dann muss ich heutzutage so diese rumbumsende Feministin sein, die ganze Zeit Bock auf Sex hat und Männer sich unterwirft und sowas. Genau, also wie siehst du das? Glaubst du, dass eben solche Texte wie von Icky Mel oder so eine Art von Feminismus quasi auch dann irgendwie so einen Druck aufbaut oder ist der förderlich für den Feminismus?
Ich würde erstmal sagen förderlich, weil ich voll für Vielfalt und viele verschiedene Stimmen bin. Also wenn jetzt das die einzige Möglichkeit wäre, dann würde ich sagen, es ist zu einseitig, aber es gehört, ist auf jeden Fall so voll das wichtige Partikel von einem großen Mosaik, das es braucht und das möglichst bunt sein müsste, weil die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, eben auch so vielfältig sind, dass wir vielfältiges Verteidigungsarsenal brauchen. Und ich finde, das geht, was ich gehört habe in dem Text, geht total gut einher. Es hat ja diese it does not give a fuck. So, Icky Mel doesn't give a fuck, indem sie so seinen Fuck gibt. Und das geht für mich total gut einher. So, okay, jetzt unrasiert und ausgeleierte Baumwollunterhosen, fickt euch. Wir wollen hier nicht mehr schön für euch sein, weil das ist ja alles gegen so einen bestimmten, ich meine, Icky Mels Feminismus in dem Sinne, ich weiß es auch nicht, ob sie sagen würde, es ist feministisch, weil erstmal macht sie ja einfach geilen Rap und ist eine tolle Künstlerin, so bam. Aber in dem Sinne, wenn ich jetzt denke, empowert mich das, dann ist es so ein, wie so eine Strategie der Hysterie, so in dem Sinne, im besten Sinne, dass Hysterikerinnen schon immer sowas waren von, okay, ihr wollt von mir dieses Bild von Weiblichkeit, ich gebe es euch so sehr, ich werde dieses Bild so sehr erfüllen, dass es euch so platt macht. Und das finde ich ist so eine tolle Strategie oder für mich sowas total Faszinierendes. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwie zu sagen, es ist sowas Ähnliches, ist ja wie, es gab immer einen Trend bei TikTok von Bimbofication, wo eben voll auf abgefahrenes Make-up, Glitzer-Make-up und enge Tops und tiefes Dekolleté und so voll in dieses Bild von blond und dumm und dieses Klischee völlig zu erfüllen, was ich auch krass gefeiert habe, weil welcher Mann, ne, oft ist, will man ja eher sowas irgendwie, würde, also irgendwie ist es wie so, das ist doch das typische Bild von Frau, das man erfüllen muss, unterwirfst du dich dann nicht genau diesem Bild, aber dass in der Bimification das genau so stark erfüllt wurde, dass es einen wieder völlig überfordert, glaube ich. Und deswegen
also es ist wie so eine Ermächtigungsstrategie.
Genau, genau. Und deswegen muss es gar nicht immer nur dieses, ich mache genau das Gegenteil und erfülle das gar nicht, sondern es kann auch, ich finde dieses, ich erfülle das so sehr, kommst du damit klar, wie sehr ich das erfülle, auch super, super spannend. Und Ikimel sagt ja niemandem, du musst es jetzt so machen wie ich, sondern es macht ja einfach nur ihr Ding und kann ein tolles Vorbild sein. Und ich finde, die größte Botschaft, die darin steckt, ist wirklich dieses I don't give a fuck, was viele, ja, ja, viele Ebenen haben kann. Und ich finde es auch interessant, dass auch, es gibt so diesen Podcast Don't Read Theory, die hatten eine Folge zu Ikimel und haben Ikimel beschrieben als eigentlich asexuell. Und das war auch nochmal ein interessanter Turn, der vielleicht wieder mit dieser Schleife lustvoll und unlustvolles geht immer zusammen einher. Das, in ihren Texten ist immer alles so klar und sie ist so in ihrer Macht und so in ihrer Souveränität, dass es der erotische Moment von, ich bin mir unsicher, ich mache mich verletzlich, Dinge scheitern auch mal, ich komme gerade gar nicht klar, vielleicht eher den Raum, ist dann wieder die Frage, wie man es definiert. Und das fand ich war auch ein interessanter Take, zu sagen, Ikimel ist so sexuell, dass es wieder desexualisiert. Und ja.
Das klingt bei ihr so ein bisschen wie Sport im besten Sinne. So, ne? So, Schatz, jetzt wird gefrühstückt, dann wird gefickt und dann wird sie, genau, es hat sowas total, genau, ja.
Und das ist irgendwie witzig, weil das auch das Zitat erklärt von Maximilian Krah, der sagt, Feministinnen sind alle hässlich und grässlich oder sowas, hat er ja gesagt. Und ich glaube, egal, wenn du jetzt irgendwie so sagst, okay, ich habe gar keinen Sex mehr oder ich drehe jetzt voll auf oder ich mache, also das ist ja alles im Grunde überfordernd für solche Menschen wie Maximilian Krah auf jeden Fall mit Sicherheit. Und er findet sie dann auf jeden Fall hässlich und grässlich, ob das jetzt Ikimel ist oder eine komplett überglitzerte Person mit Schlauchoberteil oder halt irgendwie Alice Schwarze.
Ja, es ist halt so, entweder ich sag dir, du willst Sex, kriegst du aber nicht. Oder ich sag dir, du willst Sex, kriegst du, aber dann bin ich der Boss. So, und beim sind Männer so, nee, das wollte ich jetzt eigentlich so auch nicht.
Obwohl so, eigentlich viele Männer ja draufstehen auch. Also es ist genau, ja
aber
auch eben,
aber nicht
Fantasie,
so, also halt auf die Art, wo sie dann eigentlich draufstehen, dass sie jetzt so benutzt. Also oder genau, da geht's ja trotzdem irgendwie um den Mann, so, ne? Und Ikimel macht das ja auf so eine Art von so, ich mach das jetzt auch nicht, um deine Fantasie zu erfüllen, mal von jemandem benutzt zu werden, sondern, Schatz, jetzt sind halt die Weiber dran, so, und so. Ist mir halt egal, was du willst, irgendwie. Aber wie kriegt man das halt hin, heutzutage Feministin zu sein und gleichzeitig prüde zu sein? Also, weil ich glaube, mir würde das schon schwerfallen oder ich habe das schon auch so in mir, diesen Druck von, ich glaube, da haben wir auch in der Squirting-Folge drüber geredet, Luisa, von so, ich habe irgendwie schon das Gefühl, ich muss irgendwie squirten können, um eine gute Feministin zu sein oder sowas. Oder
was?
Männern zu zeigen, so hey, ich spritze jetzt auch zurück und so. Was mache ich, wenn ich halt nicht so bin, wenn ich halt prüde bin und irgendwie, ja, Sex, also wenn ich halt nicht so eine Icky-Mail bin.
Prüde ist ja auch schon so wertend, ne?
Ja, genau. Also wie... Wie können wir das auch einladen? Oder vielleicht war das halt auch das, was du schon, dein Versuch mit dem Buch so, aber weiß nicht, vielleicht kannst du dazu noch irgendwie eine Meinung sagen.
Ja, das Erste, was mir einfällt, ist so, beides ist ja so nach außen hin orientiert. Was wird von mir verlangt? Und dann entweder mache ich mit und zeige, wie gut ich mitspielen kann oder sogar drüber sein kann oder ich orientiere mich am Außen und denke mir, nee, da mache ich jetzt nicht mit und stehe auch zu meinem Nein. Und vielleicht wäre so ein anderer Weg dieses so mehr auf die Innenwelt hin und so sich selber immer mehr vertrauen und zu sagen, ob ich jetzt abspritze oder nicht abspritze, das beweist, ich muss rauskommen aus dieser Beweisschlaufe, weil die die ist ja vielleicht Teil von diesem, was dann Compulsory Sexuality genannt wird, also genau diese Misere mit Sex ist eben so wichtig und so bedeutungsüberladen und soll diesen zentralen Platz in unserem Leben einnehmen. Und da kommen wir, glaube ich, nicht raus, wenn wir besonders gut mitspielen oder besonders schlecht mitspielen, sondern eher aus diesem raus aus dieser Beweislogik hin zu Lebendigkeit mal wieder. Wenn es spritzt, dann spritzt es. Und wenn es so trocken ist, dann genieße ich das Trockene oder bin einfach dabei. Oder man muss es immer flutschig und feucht sein. Also hin zu, wie geht es mir eigentlich gerade? Und das voll wahrzunehmen und Ja, vielleicht wieder auch wie so diese somatischen Praktiken, wo ich einfach nur neugierig bin, was macht mein Körper da? Und damit will ich eigentlich intim sein und nicht so sehr mit dem Bild der Feministin oder Nicht-Feministin oder wie auch immer. Ja, und ohne, ich merke richtig, ich komme so ins Stottern, weil ich nicht wieder, oder eine Falle könnte auch wieder sein, diesen Ratschlag zu geben oder das ist jetzt die richtige Lösung, sondern voll auch zu merken, mit die ganze Sache mit Sex und mit Patriarchat und mit Feminismus ist so wahnsinnig komplex und überfordert und wir sind nur diese kleinen Menschlein, die echt versuchen, einfach nur auf die Umstände, die Verhältnisse klarzukommen. Und das ist, ne, und dann wieder das Scheitern einzuladen und zu merken, ich habe jetzt Freude am Squirten, dann merke ich wieder, Moment, jetzt komme ich mir nur dann wieder wie eine richtige Feministin vor. Dann wieder vielleicht darüber zu lachen. Ich finde auch jetzt so in so einem Kreis irgendwie darüber sprechen zu können und die anderen sagen, oh fuck, ja, ich kenn's. Das ist eigentlich, glaube ich, so diese Lösung von die Gleichzeitigkeiten von, da war was Empowerndes und da war was nicht Empowerndes. Und oft haben wir es ja auch genau mit diesen Gleichzeitigkeiten und Ambivalenzen zu tun, ohne sich da gleich entweder hyper zu feiern, zu sagen, ich habe es genau richtig gemacht, noch so irgendwie zu geißeln und so, scheiße, jetzt habe ich es wieder total falsch gemacht, sondern zu wissen, es ist meist diese Gleichzeitigkeit aus beidem und bestenfalls haben wir einen solidarischen Kreis aus Sluts und Prudes und alles dazwischen. Na, das der Begriff Dissent kommt mir noch hoch, dass im Feminismus wir, glaube ich, vorsichtig sein müssen, nicht immer nur im Konsens zu sein. Ich fand es auch richtig schön, dass ihr am Anfang des Podcasts gesagt habt, so, wir müssen gar nicht gleicher Meinung sein, wir können auch gerne unterschiedlicher Meinung, sowas auch echt zu feiern, Unterschiedlichkeiten, ohne dass wir uns dann gleich exkludieren aus unseren Kreisen, sondern auch eine Kapazität für dieses Unbehagliche durch, ich werde es mit anderen Menschen zu tun haben, die meine Glaubenssätze oder meine Strategien nicht teilen werden und da nicht Solidarität aufzugeben, sondern genau zu sagen, danke, dass ich an dir auch wachsen kann und mich selber wieder befragen kann und dass das wieder lebendig ist. Ja.
Ich glaube, das ist ja auch richtig die Strategie der Gegenseite in Anführungszeichen, dass man ja immer versucht, Bewegungen zu zerschlagen und sie zu zersplittern und dann in diesen Graben kämpfen, dass die sich dann gegenseitig zerfleischen, sozusagen, was in der linken Szene ja immer so ein bisschen die Thematik ist. Und ich glaube, wenn halt Leute hingehen und sagen, Feministinnen sind alle hässlich und grässlich oder die hat einfach keinen Typen abgekriegt, der sie ordentlich bumst oder keine Ahnung, das sind ja solche Sprüche, die kommen richtig krass aus dieser rechten Ecke und auch immer wieder und wir hören die ja auch, wir können uns davor ja nicht verschließen. Und dann ist, glaube ich, schon so, dass man innerlich den Wunsch hat, dem zu widersprechen und auch dem Bild zu widersprechen, das dann da gemacht wird. Und vielleicht ist es aber so, dass man einfach hässlich und grässlich sein will. Und man will es einfach sein und man darf es aber nicht sein, weil sonst würde man dem Bild entsprechen, das Maximilian Kran von einer Feministin hat. Und dann versucht man sich dagegen zu wehren. Und ich glaube, dadurch kommt es irgendwie so, dass man das dann so ablehnt, diese Seite in sich, weil die Gegner ja sagen, ja, genau so bist du ja auch. Und da, du erfüllst ja wirklich das Klischee von dieser Art von Feministin. Und ich glaube, da darf man sich einfach nicht drauf einlassen, sich da von diesen Leuten
wieder
so
einmanipulieren zu lassen. So, wenn ich, ich sage, ich mache jetzt einfach das Gegenteil von dem, was du sagst und ist auch nicht besser als halt die letzten 100 Jahre, wo ich halt immer genau das machen musste, was du sagst. Und jetzt fühle ich mich immer noch gezwungen, halt das Gegenteil zu machen oder so.
Ja, weil man irgendwas beweisen will oder so.
Ja. Okay, ja, danke. Das war doch eigentlich, also ich meine, ein besseres Schlusswort hätte man mal wieder nicht finden können, als irgendwie schaut halt, was bei euch abgeht und echt ist. Und macht dann einfach das. Ja, vielen, vielen Dank.
Und haltet zusammen.
Haltet zusammen, Das war auch ein wichtiges Schlusswort dazu. Ja. ich weiß wieder, ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich gerade vergessen habe. Jetzt ist er mir eingefallen. Ja. Aber eigentlich total random. Aber ich habe gerade noch gedacht, ob das eigentlich, findet ihr das eine gute Idee, zum Beispiel mal zu sagen, ich mache jetzt mal so 3 Monate selbst auferlegtes Zölibat, um das einfach mal auszuprobieren. Weil ich habe das Gefühl, so ich konnte gerade zu meiner so sexnegativen Seite vor allem deswegen irgendwie so Kontakt aufnehmen, weil ich halt gerade durch diese Fernbeziehung quasi diese Möglichkeit habe, das so zu leben irgendwie. Genau, das ist mir einfach gerade noch eingefallen und eben aber nicht so aus so einem moralischen oder sexnegativen, wir machen jetzt Zölibat, um uns dazu verweigern, ne, und sowas so, sondern wirklich so, ich will mal ausprobieren, wie ist es denn eigentlich, wenn ich wirklich mir erlaube, indem ich es mir halt verbiete sozusagen, keinen Sex zu haben, keinen Penetrationssex für 3 Monate oder so, wenn ich das finanziell oder vielleicht abgesehen von beruflichen Sachen, die man so macht. Einfach nur, um das mal auszuprobieren, was ich eigentlich
dann... Weil ich mir das leisten kann.
Ja, aber was ich halt dann so ergibt irgendwie. Genau, das war einfach gerade so ein Gedanke, den wir auch einfach so stehen lassen können, außer ihr habt da irgendwie noch so eine...
Also ich weiß, wenn du das machst, Lenia, dann wird dann am nächsten Tag dein innerer Ich widerspreche allen Regeln wieder durchkommen und sagen, ach was, jetzt darf ich das nicht, jetzt will ich es aber. Es wird genau so passieren, dass du dann die 3 Monate lang horny bist und dann...
Aber das wäre ja genau das, dass ich dann halt merken kann, wovon bin ich denn eigentlich horny? Zum Beispiel, wenn ich tanzen gehe, oh, da bin ich auf einmal horny oder so. Also so, dass ich mir quasi diesen Raum gebe.
Ja, also ich meine, das wäre ein super Experiment. Wir können da eine Podcast-Folge drüber machen.
Oh Gott, hatte 3 Monate keinen Sex.
Bucht jetzt doch schnell. Ich glaube, Lenia macht das ganz bestimmt bald.
Nee, ich glaube, ich würde den beruflichen tatsächlich auch da ausschließen, weil ich auch merke, das ist was anderes für mich. Also ich hab ja jetzt eben dieses Experiment quasi durch diese Beziehung mit meinem Partner, habe ich die so ein bisschen. Ich habe zwar trotzdem noch Sex, aber halt wirklich nur noch dann, wenn ich gerade wirklich aktiv Lust darauf habe und mir den aktiv besorge irgendwie. Ja, genau. Ich dachte nur gerade, es wäre ein interessantes Experiment, weil es halt so klar ist dieses, man muss irgendwie Sex haben oder man hat es halt einfach, dass ich es irgendwie ein interessantes Experiment finde, was wäre denn, wenn ich mir erlaube, das mal nicht zu machen.
Ich glaube, wenn man das voll macht mit dieser Haltung von, das wäre gerade interessant und nicht aus der Haltung von, ich müsste das oder dann wird alles besser oder dann erreiche ich endlich mein Ziel, sondern wirklich mit so einem ergebnisoffenen, ich mache jetzt wirklich ein Experiment, bin offen für das, was passiert. Dann, das gilt dann eigentlich für alles, auch für dieses, jetzt schminke ich mich mal ganz viel und versuche dem zu entsprechen. Oder ich verzichte jetzt mal darauf und dann bin ich jetzt die hässliche, ungebumste Feministin und entspreche diesem Bild und bin neugierig, was passiert, wenn ich mal mich darauf einlasse und nicht im Sinne von, haha, ich bin jetzt die bessere Feministin oder der bessere Mensch oder whatever, sondern wirklich so ein, was passiert eigentlich, wenn? Ich glaube, dann alles, worüber wir gesprochen haben, mit dieser Haltung, wäre super spannend.
Ja. Was passiert, wenn ich mich darauf einlasse? Mega geile Frage, finde ich. Okay, dann würde ich sagen, jetzt runden wir wirklich ab. Vielen, vielen Dank, Beate, für deine Zeit.
Was wollt ihr denn mal machen? Schreibt es in die Kommentare. Was sind eure Experimente, die ihr mal machen wollt? Wollt ihr euch jetzt mal die nächsten 3 Monate nicht schminken? Wir können ja mit Lenia dann zusammen. Ich trage jeden Tag roten Lippenstift oder so. Das nehme ich mir jetzt irgendwie vor, weil ich es so sau cool finde. Lenia lässt sich drei Monate nicht mehr bumsen.
Ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich das echt mache. Okay.
Ja. Oder so, ich trage jetzt 3 Monate nur noch Röcke oder sowas. Oder andersrum, nur noch sackartige Klamotten.
Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare.
Was wollt ihr machen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind gespannt.
Oder auch gerne eure Gedanken zu dem Thema. Fände ich irgendwie sehr interessant, weil die ja auch irgendwie gespalten sein könnten. Genau, ihr Süßen. Und dann, das Buch von dir, Not Giving a Fuck, von lustlosem Sex und sexloser Lust. Das haben wir natürlich unten verlinkt. Und auch die Workshops von dir, könnt ihr da draußen mal schauen, wenn ihr euch da irgendwie mehr mit beschäftigen wollt. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Und ihr könnt uns so lange auf Patreon oder Instagram folgen, um so ein bisschen News und sowas zu kriegen. Ja.
Richtig schön, dass du da warst, Beate. Vielen, vielen Dank.
War mir eine Ehre, eine Freude, eine Lust.
Vielen Dank. Eine sexlose Lust. Aber mal schauen, was jetzt noch passiert hinter der Kamera.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.